Saison. Wir freuen uns sehr auf die Sendung mit tollen Gästen, mit vielen Themen, die dieser Spieltag hergegeben hat. Und lasst uns gleich reinstarten. Ich freue mich auf unseren ersten Gast, mittlerweile einer der wichtigsten Männer im deutschen Fußball, stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und Präsident des FC St. Pauli. Hier ist OK Göttlich. Herzlich willkommen. Mit der richtigen Musik und dem forschen Schritt. Heiko von Adel und Band begleiten ihn. Hier ist OK Göttlich. Hallo. Richtig. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und herzlich willkommen alle.
Geht das auch mit einer Niederlage oder ja, ist das ein bisschen schwieriger?
Also es ist immer schöner, wenn man gewinnt. Und wir haben ja auch ein paar selbstkritische Momente, die wir auch ausleben müssen nach dem Spiel am Freitag. Aber trotzdem sind wir froh, dass wir schon ein paar Punkte geholt haben.
Gut in die Saison gestartet. Genau. Wir sprechen über den FC St. Pauli natürlich und andere Themen, die die Bundesliga hergibt, mit folgender Runde. Ich freue mich, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Eine sehr liebe Moderatorenkollegin von mir, Valentina Maceri. Herzlich willkommen. Außerdem Champions League-Sieger, Europameister 96. Hier ist Steffen Freund. Dann vom Hamburger Abendblatt mit St. Pauli-Expertise Rupert Fabich. Hallo Rupert. Und unser heutiger Dopa-Experte heißt Mario Wassler. Und jetzt kann die Stimmung gleich oben bleiben, weil ich begrüße meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld und die hat die Frage der Woche. Hallo Katharina.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo auch von mir. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagvormittag. Ja, und wir kümmern uns in dieser Woche mal um ein Thema, das wirklich auch ein bisschen so die Gemüter erhitzt, jetzt an dem vierten Spieltag. Da kann man vielleicht mal so ein kleines Zwischenresümee ziehen. Sie alle kennen ja den Satz von Sepp Herberger, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Ist mittlerweile nicht mehr ganz so, ne? Also es hat sich da ein bisschen ausgedehnt. Das hat aber einen guten Grund, denn es gibt ja klare Regeln seit dieser Saison für beispielsweise ein Tor, das fällt, oder Auswechslungen, die dann mit 30 Sekunden nochmal on top addiert werden, Verletzungen und so weiter. Da guckt man dann ja auf die Echtzeit. Das Ganze führt dann mittlerweile zu sehr, sehr langen Nachspielzeiten. Und wir wollen bei Ihnen mal nachhorchen und von Ihnen wissen, was sagen Sie eigentlich dazu? Unsere Frage der Woche lautet deshalb, wie finden Sie die langen Nachspielzeiten in der Bundesliga? Zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder Sie sagen, das bringt mehr Spannung bis zum Schluss, oder Sie sagen, das nervt mich eher nur. Rufen Sie gerne durch am Dopafon und seien Sie Teil unserer Diskussion.
01379011, so ist die Nummer zum Dopafon. Wie ist denn eure Meinung zu den Nachspielzeiten? Okay, ist das gut?
Also ich kann sagen, wenn man verantwortlich auf der Tribüne sitzt, dann freut man sich, wenn das Spiel abgepfiffen wird nach 90 Minuten. Man ist sehr aufgeregt, aber auf der anderen Seite ist es richtig, dass wir darüber nachdenken und auch die beiden Begriffe vergeudete Spielzeit und verlorene Spielzeit einzuordnen und dann auch zu gucken, dass wir die auch nochmal nachspielen lassen.
Mario, was hältst du davon, dass wir teilweise, wir hatten neulich ein Tor in der 104. Minute, der 14. Minute der Nachspielzeit?
Naja, das ist ja schön, ne? Wenn man da oben nach 90 Minuten ab, wenn man führt.
Ja, wenn man hinten liegt, wünscht man sich mehr Zeit noch.
Dann ist ja klar, dann will man natürlich auch am liebsten so lange wie möglich noch nachspielen. Aber mittlerweile ist ja so, ich finde es gut, dass die Spielzeit dadurch auch ein bisschen verlängert wird, weil man doch in dem einen oder anderen Spiel sieht, es wird dann viel auf Zeit gespielt, es wird viel Show gespielt und die Spieler bleiben mal ein bisschen länger auf dem Boden liegen. Also grundsätzlich finde ich es ganz in Ordnung, dass dann auch mal 10 Minuten nachgespielt wird.
Aber brauchen wir noch ein bisschen Gewöhnung daran irgendwie? Also es war mal bei der WM in Katar ist es zum ersten Mal aufgekommen, jetzt ist es in der Bundesliga, wird es eben auch so umgesetzt. Müssen wir uns da noch dran gewöhnen einfach?
Ich glaube schon. International ist es ja auch schon gang und gäbe. In der Champions League haben wir es oft gesehen. Ich verstehe, dass man als Verantwortlicher, wenn man auf der Tribüne sitzt und 1-0 führt zum Beispiel knapp oder ist es unentschieden, ja, dass man da 1000 Tote stirbt dann in der 94., 95. Man weiß, es fehlen noch 2, 3. Grundsätzlich glaube ich, das Wichtigste ist, dass es verhältnismäßig bleibt. Das vorneweg, aber aus Zuschauersicht, aus Fansicht oder als neutraler Zuschauer, der gerne Fußball guckt, glaube ich, ist es sehr, sehr spannend und macht es noch spannender, weil wir haben auch in der Champions League gesehen, wie oft dann noch hinten raus Tore fallen. Ich habe so das Gefühl, das motiviert die Spieler vielleicht dann auch noch, dass sie wissen, okay, ich kann noch was, erreichen, ich kann noch was reißen, ich kann noch was umdrehen. Und insofern aus Fansicht, finde ich, müssen wir uns noch dran gewöhnen, aber ich finde es gut.
Unbedingt. Also da muss ich jetzt, deswegen gerade zugehört, da muss ich ein Beispiel nennen. Ich bin 2012 nach England gewechselt, Co-Trainer, sitze auf der Bank und wundere mich, warum der Schiedsrichter sagt, 8 Minuten Nachspielzeit. Und dann habe ich mich total aufgeregt, habe gelbe Karte bekommen, alles, was dazugehört. Und dann danach in die Kabine und dann hat mir der Schiedsrichter erklärt, was wir heute für Regeln erst in Deutschland haben. In England ist das schon lange so. Halbe Minute pro Auswechslung, ja. Torjubel, halbe Minute, all das, was dazugehört. Jetzt kommt noch VAR dazu und das ist doch genau das, was die Fans wollen. Also wenn das Voting heute negativ ist, dann würde ich echt einen Schreck bekommen, weil in der Premier League ist es schon lange so und das macht doch den Fußball total spannend. Weil du irgendwo an die Grenze gehen musst und wenn du in Rückstand bist, okay, oder was denn dann?
Na klar.
Auch lieber 14 Minuten, oder?
Als, aber trotzdem, das Zittern verlängert sich ja, das Grundsätzliche.
Aber es ist ja ausrechenbar und jetzt auch fairer, würde ich sogar noch hinzufügen.
Aber weiß das denn jeder, wie das geht, dass man 30 Sekunden für jedes Wechselfenster, 30 Sekunden mindestens beim Tor und dann eben die Zeit VAR, die wird ja genau gestoppt. Weiß das jeder schon?
Hast Nein, den Eindruck habe ich nicht. Aber ich glaube, das wird sich über die Dauer noch einspielen. Ich kann ja sagen, Valentina, nicht nur als Verantwortlicher, sondern auch als Journalist stirbt man 1000 Tode, wenn man da oben in der 90. Minute eigentlich fertig sein will. Und dann gibt es noch eine Viertelstunde, in der sich der komplette Spielverlauf auf den Kopf drehen wird.
Und der Chef schon an, hä, wo bleibt der Bericht?
Ja, weil du früher Feierabend machen willst. Du willst doch früh Feierabend machen.
Du doch,
ja. Warten bis zum Schluss, wenn er was, musst du einen Text rumschreiben. Ganz einfach. Aber
ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wieder eine Art Gegenbewegung geben wird, weil sich eben die Mannschaften, die eher destruktiven Fußball spielen, dann auch daran gewöhnen, dass es nichts bringt, weil es am Endeffekt nachgespielt wird und dass es dann vielleicht nicht zu viele Liegezeiten gibt. Die Wechselzeiten und sowas, das wird sicherlich bleiben.
Ja, und es gibt ja auch so Dinge, Entschuldigung, dass das frühe Spiele dann noch laufen, wenn die späteren Spiele schon angepfiffen werden. So, das, also da gibt es sicherlich vielleicht noch Anpassungsbedarf. Aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich die Frage rausgeben an euch, an die Fußballfans zu Hause. Jetzt haben wir mal so ein Meinungsbild hier in der Runde abgeholt. Ich würde sagen, wir sprechen mal über eine Mannschaft, beginnen mit dem FC Bayern, der okay, dieses Jahr wie überlegen, wie deutlich deutscher Meister werden wird?
Es würde mich wundern, wenn der FC Bayern mehr als 4 Spiele verlieren sollte in dieser Saison.
Gegen wen verliert er dann?
Zweimal
gegen euch?
Wir werden zumindest versuchen, auch diesem Widerstand zu begegnen.
Ja. Also ist das, Steffen, für dich, wenn du gestern das Spiel in Hoffenheim gesehen hast, wo sie nicht so toll gespielt haben, wo ja auch ein bisschen rotiert wurde und sie das Ding trotzdem souverän und hochziehen, wenn man jetzt zusammenfasst, bester Saisonstart aller Zeiten der Bayern, ist das beängstigend oder wie begegnest du dem emotional?
Also ich glaube, die erste Halbzeit gestern sollte eigentlich allen anderen Mannschaften Mut geben. Also wenn Hoffenheim ihre Chancen nutzt, dann führen sie zur Halbzeit. Und das waren ja richtig gute Torchancen, bis dann natürlich Harry Kane trifft. Und gleichzeitig ist doch klar, dass
Guck mal, hier haben wir die
immer
erste
die Mannschaft
Chance.
Ist, die zu schlagen ist und bleibt.
Da muss er, die müssen das Tor machen, Mario, oder?
Aslani, ja.
Na ja, gut, für so ein Ding kannst du mir nachts um 4 wecken.
Dann schießt er auch an Pfosten, meinst du?
Er haut die wirklich rein.
Ja, ich meine, wie Steffen schon sagt, wenn du solche Chancen hast und machst du nicht, dann brauchst du ja am Schluss nicht zu wundern, wenn der FC Bayern das Spiel dann gewinnt. Ne? Ich meine, du musst, und so viele Chancen kriegst du ja auch nicht gegen den FC Bayern und da musst du halt diese Dinger musst du halt machen.
Ja, ich würde aber sagen, wenn du solche Dinger nicht machst, sind 3 Euro. Ne? Also das.
Mario. Daniel muss ich noch dran gewöhnen, der ist es nicht mehr gewohnt beim Dokument.
Gib dir eben mal das Schweinchen. Anja,
komm. Du provozierst ganz schön früh in der Sendung.
Ja, sicher. Du musst dich aus der Reserve locken.
Was soll ich da reinschmeißen? Wenn drehst wenigstens rum. So. Der Mund macht er nicht auf, das Schweinchen.
Du weißt.
So. Ja, also. Wie gesagt, Hoffenheim eigentlich mit einer wirklich guten ersten Hälfte. Die Bayern nicht so richtig im Spiel, aber sie haben dann eben einen Spieler, der zurzeit meistens den Unterschied macht mit Harry Kane, ne, Valentina?
Ich glaube, es ist nicht nur einer. Also das, was Harry Kane abliefert, wir haben es auch in der Champions League gesehen, ist der absolute Wahnsinn, was mir tatsächlich noch zu wenig zum Thema gemacht wird, ist aufgrund seiner vielen Tore, die er schießt, wie er arbeitet. Also wenn man sieht, wo er sich auch in der Champions League gegen Chelsea die Bälle abgeholt hat, wie der ackert, wie der fürs Team arbeitet, und da steckt er dann auch die anderen Spieler an. Das heißt, er ist nicht nur wichtig, weil er die Treffer macht und damit die Spiele entscheidet, sondern er reißt ja die ganze Mannschaft mit. Und ich denke, wir alle müssen uns entschuldigen, nicht nur bei Harry Kane, sondern beim FC Bayern, weil die Diskussionen um, ist er wirklich 100 Millionen wert vor 2-3 Jahren, ich kann mich noch erinnern, waren ja riesig.
Ja.
Und wir wurden alle eines Besseren belehrt, weil er ist aktuell nicht nur 100 Millionen für den FC Bayern wert, sondern noch viel, viel mehr, weil er einfach unfassbar wichtig ist aufgrund der Tore, aber auch für die Mannschaft.
Also da gibt es eben diese doppelte Bedeutung, eben dieser Typ, dieser Spieler, der sich die Bälle holt, der Bälle verteilt. Aber der Abschluss, ich möchte noch mal, Mario, mit dir über dieses Tor sprechen. Das ist ja, das sieht so selbstverständlich aus, aber normalerweise brichst du dir da irgendwie den Unterschenkel oder du haust das Ding auf den zweiten Rang. Wie viele Leute können das so und sind im Abschluss so gut wie Harry Kane?
Na, ich glaube, diesen Ball, das haben ja schon mehrere Vereine probiert, ne? so eine Eckball-Variante. Aber du siehst halt bei ihm, von seiner Schusstechnik her, weißt du ja, was für ein Gefühl er im Fuß hat. Also ich glaube, dass wenn du da 10 andere hinstellst, dass 9 davon wahrscheinlich am Tor vorbei oder übers Tor schießen oder den Ball vielleicht gar nicht richtig treffen. Das macht ihn natürlich auch aus, ne? Und Valentin hat es ja richtig gesagt. Ich glaube, vor 2 Jahren hat man noch, gab es ganz viele, die gesagt haben, wie kann man 100 Millionen für Harry Kane bezahlen und noch nie einen Titel gewonnen. Ich glaube, der FC Bayern hat damit ja alles richtig gemacht, ne? Ich meine, dass es ein hervorragender Stürmer ist. Er muss auch menschlich so ein toller Typ sein. Und deswegen, ich bin froh, dass er bei uns in der Bundesliga ist und ich hoffe, dass er die Karriere auch beim FC Bayern beendet.
Ich würde noch gerne kurz
wirklich
technisch noch mal aus Trainersicht erklären. Wenn der Ball von der rechten Seite kommt, dann sollst du eigentlich, weil du mehr Führung hast, den linken Fuß benutzen. So bringst du es auch den jungen Spielern bei, dass du ihn sauber aufs Tor bringst. Mhm. Diesen Ball so zu nehmen, dann noch dazu als Aufsetzer von Karl, ist einer der schwersten Bälle überhaupt im Fußball, weil ich hätte ihn als ehemaliger Nationalspieler zur Tribüne geschossen. Ganz sicher.
Du hast auch andere Aufgaben
gehabt. Ja, stimmt ja. Aber es ist, weil die Leute wirklich nicht wissen, wie schwer dieser Ball zu nehmen ist, rein technisch. Das sollen sie mal probieren auf dem Trainingsplatz. Ja. Jeder, das ist so schwer, weil du musst deinen rechten Fuß im richtigen Moment gegen den Ball, Timing ist unfassbar schwierig, das hinzubekommen und ihn dann so gut zu treffen.
Weil Oberkörper drüber, damit der Ball nicht hochgeht und so weiter.
Und du triffst ihn eigentlich meistens dann gar nicht, weil du nur einen ganz kleinen Moment Zeit hast, ihn zu treffen.
Nun hast du vorhin von Tottenham schon gesprochen. Du hast in der Zeit damals den ganz jungen Harry Kane auch trainiert, auch gehabt. War das immer klar, dass der so ein Ausnahmespieler werden wird?
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich wirklich auch schön, dass du das fragst. Habe ich auch wieder Glück heute. Gut, dass er mich eingeladen hat. Weil
haben wir ja Glück.
Nein, aber 2012, das weiß ja hier, glaube ich, keiner. Vielleicht Mario. 2012 kam er von der U19 Europameisterschaft wieder für England. Und Villas-Boas und ich saßen im Raum und da kommt er rein, ich will trainieren. Ich sage, Harry, du musst jetzt erstmal Urlaub machen. 2-3 Wochen. Und da konnte man schon sehen, was er für eine Einstellung hat und die Bereitschaft, ich will mich durchsetzen. Und danach muss man ja wissen, in den nächsten 3 Jahren wurde er dreimal ausgeliehen. Millwall, Norwich und Leicester. Mit Mittelfußball, mit
schwere Orient Verletzung, war der erste
alles. Und überleg mal, 4-mal.
Ja.
Und trotzdem, ich habe ihn ja zwischendurch dann immer wieder gehabt, kam er jedes Mal und sagte, ich muss mehr machen. Steffen, was kann ich tun? Kleiner Hinweis, treff immer nicht mit 100%, nur mit 90% die Ecke, so wie Mario. Und er hat immer wieder versucht, mehr zu machen. Und heute ist er der beste Stürmer Europa, vielleicht sogar in der Welt gerade. Das ist etwas, was nur Fleiß war. Hinweis auch an ganzen jungen Talente in Deutschland oder in der Welt. Mhm. Das ist genau der Weg. Mehr machen, immer wieder nachfragen, ausleihen lassen, immer den Weg. Verletzungen, alles, was du dir vorstellen kannst, hatte er negativ die ersten 3 Jahre.
Ja, und dann diese lange Phase ohne Titel und dieses Unvollendete und so. Und er ist immer dran geblieben. Wir wollen in dieser Sendung nachher auch ein bisschen über Nachwuchsarbeit beziehungsweise die Lage auf dem Talent Markt bei uns in Deutschland sprechen. Und da ist es vielleicht auch ganz interessant, immer mal wieder nach England zu schauen. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei dem Spiel und gucken auf die Entstehung dieses ersten Elfmeters, weil da gab es auch viele Diskussionen drüber, Mario. Handspiel ist es dann letztlich gewesen. Ist das den Regeln gerecht gepfiffen worden? Schiri sagt selber, das Regelwerk gibt es so her. Der Ball wird abgefälscht an die Hand. Die Hand war unter Spannung, sagt der Schiedsrichter. Wie ist deine fußballerische Sicht darauf?
Ich finde es immer sehr schwierig, da in der Situation Elfmeter zu geben, weil vom Grunde her geht er ja erst ans Bein und geht dann an die Hand. So, wenn er jetzt direkt an die Hand geschossen hätte, hätte ich es verstanden, weil die Hand abgespreizt war. Aber ich meine, Steffen weiß es ja noch viel mehr. Im Abwehrverhalten ist es ja so, ich meine, ich finde es schlimm, dass sich die Spieler sowieso erstmal wegdrehen. Ne? Sollen sie halt mal in die Eier schießen lassen. Es tut mal im Moment weh, aber sie drehen sie dann halt weg. Sie wissen gar nicht, was passiert. Aber in der Situation finde ich es sehr schwierig, einen Elfmeter zu geben. Nochmal, weil er halt ans Bein erst bekommt und dann an die Hand. Und deswegen, ich hätte in der Situation eher keinen Elfmeter gegeben, weil der Spieler nochmal schießt drauf. Boe, gut, dass der überhaupt zum Torschuss kam, das hat mich schon gewundert. Aber ich hätte in der Situation keinen Elfmeter gegeben.
Ich finde es auch generell schwierig. Wir hatten ja jetzt auch 2-3 Szenen in der Champions League. Wir haben mit Schiedsrichter-Experten dann auch während den Übertragungen gesprochen und die sagen, es ist zwar regelkonform, aber da frage ich mich jetzt langsam auch als ehemalige Spielerin, wo sollen die mit den Armen hin? Ja. Also wenn ich mich mit Vollspeed in einen Ball schmeiße, um den abzuwehren und der Ball geht gegen meinen Oberschenkel und dann gegen die Schulter zum Beispiel oder gegen den Arm, da frage ich mich, wo sollen die Spieler ihre Arme hin tun? Also man muss da irgendwie einen Zwischenweg finden, finde ich, weil ansonsten zerstört man A, das ganze Spiel und B, haben die Verteidiger bald gar keine Lust mehr, in irgendwelche Bälle reinzugehen, weil sie sagen, es wird sowieso auf Elfmeter gepfiffen. Also welche Optionen oder welche Auswahl haben Abwehrspieler dann in Zukunft noch?
Hände hinter den Rücken.
Du kannst ja nicht mit Vollspeed nicht so reinschmeißen. Nein. Also das geht ja nicht. Ja. Deswegen muss man da irgendeine Lösung finden.
Und Didi Hamann, Entschuldigung, mach gleich, sagte gestern auch, ja, das ist vielleicht regelgerecht,
genau. Aber
dann müssen wir die Regel irgendwie ändern, Rupert. Ja.
Wäre jetzt genau mein Punkt gewesen. Also ich finde, ich bin immer so ein bisschen Schiedsrichterverteidiger, weil die eben ein bisschen zu oft zu Unrecht am Pranger stehen. Mhm. In dem Fall musst du es pfeifen, wenn es regelkonform ist. Aber der nächste Schritt muss dann eben sein, die Regel ein bisschen anzupassen. Ich meine, es werden jedes Jahr mehr als genug Regeln angepasst, siehe Nachspielzeit. Dann sollte man auch darüber diskutieren.
Aber kann ich da als Schiedsrichter nicht sagen, also ich verstehe ja, dass die Regel auf Papier so ist, aber ich als Schiedsrichter habe doch auch die Möglichkeit und in dem Fall dann bin in der Machtposition zu entscheiden, auch wenn die Regel auf Papier das so aussagt, kann ich das jetzt nicht pfeifen, weil A zerstört das Spiel, B ist es unfair und C konnte der mit seinen Armen gar nicht irgendwo anders hin.
Ich finde Fingerspitzengefühl ganz, ganz wichtig und super, wenn das Schiedsrichter haben. Das Problem ist, dann beschwert sich wieder die andere Seite und sagt, aber es ist doch die Regel, schwarz auf weiß, warum pfeifst du das jetzt nicht?
Also die Szene möchte ich im Detail kurz nochmal erklären, dass es eben ganz klar kein Elfmeter ist. Das ist entscheidend und das müssen die Schiedsrichter wissen. Die UEFA, die müssen eigentlich heute zusammensitzen und die Regel dann wieder ändern. Weil sie haben sie schon vor 2 Jahren geändert, jetzt wieder. Weil in dem Moment, stell dir mal vor, St. Pauli, wo du bist in der letzten Minute, geht um Abstieg und alles. Und dein Spieler ist in diesem Zweikampf, klar, Mario hat recht, nicht wegdrehen. Aber wenn ich mich wegdrehe, was passiert? Der rechte Arm geht raus, richtig oder nicht?
Ja,
und immer. Jetzt geht der Ball aber noch zuerst ans Bein. Dann ist es nie Elfmeter, nie. Und war es auch noch nie. Es wird alles total verkompliziert.
Ja, aber auf Papier ja anscheinend schon.
Ja, na deswegen sage ich ja, was machen die denn?
Die UEFA schlafen.
Und die Schiedsrichter,
was machen die denn? Okay, hört nur zu, hältst du dich da raus aus diesem Fußball? Ja, Details,
also nein, überhaupt nicht. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Wir reden immer über Schiedsrichter, die dann auch mit VAR und allem natürlich alle Möglichkeiten inzwischen haben. Aber wir werden immer, egal wie eine Regel am Ende geschrieben ist, immer einen Auslegungsparameter haben, wo die eine Seite A sagt und die andere Seite B sagt. Und diese Diskussion führen wir dann über einen Menschen, der, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal positiv für den Schiedsrichter hervorheben, er hat eine Entscheidung sofort getroffen. Wir wollen selbstbewusste Schiedsrichter. Wie haben wir diskutiert über VAR und all dem, dass wir keine selbstbewussten Schiedsrichter mehr haben? Ich freue mich also bei aller Auslegungsdebatte, die ich nachvollziehen kann.
Wenn es da um Abstieg oder...
Nochmal, ne? Ich kann die total nachvollziehen, aber im Kern bin ich für einen Schiedsrichter, der eigenständig, selbstverantwortlich
ja
eine Entscheidung trifft.
Da bin ich doch
das ist für mich ganz elementar. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass wir in diesen Debatten diese Schiedsrichter und diese Menschen da auch ein bisschen ein Stück in Schutz nehmen und sagen, er hat eine Entscheidung getroffen, fertig, die können wir gerne diskutieren. St. Pauli würde sie mit Sicherheit hoch und runter diskutieren, ohne Frage. Das gehört aber auch zur Leidenschaft dieses Spiels dazu und das sollten wir uns auch nicht nehmen.
Machen wir hier in der Sendung übrigens sehr häufig, auch mit Gästen aus dem Schiedsrichterwesen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man darüber redet. Und ich mache auch dem Schiri gar keinen Vorwurf. Er hat hinterher ein Interview gegeben, hat seine Entscheidung erklärt aus seiner Sicht, warum die aus seiner Sicht absolut regelkonform war. Trotzdem gibt es ja immer die Regel auf dem Papier und sozusagen den Geist des Spieles. Und wenn die Spieler da irgendwie mit fremdeln, dann finde ich, muss man das auch ernst nehmen.
Ich verstehe beide SpielerInnen-Perspektiven total und sehe das genauso. Ja? Wenn du dich drehst und der Arm ist, was soll er denn machen? Wo soll er denn mit dem Arm hin? Ich verstehe.
Ganz normale Bewegung des Arms.
Es ist vollkommen richtig. Und dieses Fingerspitzengefühl, also ich sag mal, noch selbstbewusster wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Obwohl es in der Regel so steht, habe ich diesen Elfmeter nicht gegeben. Das wäre natürlich auch mal toll, wenn wir so etwas erinnern.
Also ich glaube auch, wenn er den nicht gegeben hätte, hätte er genauso mit der Regel irgendwie argumentieren können, warum man den nicht geben muss. Also das ist genau das Problem, dass da so eine Grauzone ist. Und die werden wir aber wahrscheinlich bei der Handspielregel nie wegkriegen, weil also wir diskutieren ja immer wieder über das.
Genau, das würde auch nicht aufhören. Deswegen sind wir ja auch alle hier und sitzen hier und sind dabei. Und ich macht das jetzt auch ein paar Jahre schon. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie viele hier auch dabei sind, gab Champions League-Finale, Liverpool gegen Tottenham. Nach ein paar Minuten wird Sissoko an den Arm geschossen. Haben bestimmt viele gesehen. Gab es Elfmeter, der Regel entsprechend. Direkt an den Arm. Und dann wurde danach später gesagt, das ist eigentlich kein Elfmeter, wir dürfen das in Zukunft nicht mehr pfeifen. Das meinte ich damit. Was machen denn die Verantwortlichen im Schiedsrichterwesen, wenn so eine Situation schon 2015 oder 2016 schon war? Und wir reden heute vom Fuß zum Arm und geben immer noch einen Elfmeter. Da ist doch irgendetwas veraltet oder irgendwas stimmt nicht, oder?
Ja, und wir denken ja, wir erinnern uns ja noch an die Europameisterschaft zum Beispiel.
Deutschland-Spanien.
Ja. Aber das war doch kein Handspiel, sag mal.
Der arme Kubo, wieder was? An dem
Das war
Pranger
doch kein
gestellt.
Handspiel Deutschland gegen Spanien, bitte. Was hast du denn da gesehen, Flo?
Das ist Ironie funktioniert nicht so gut im Fernsehen. Du musst es deutlicher machen.
Vor allem bei Mario nicht.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Naja, also der zweite Elfmeter war dann, also Kane macht den natürlich rein, weil er ja jeden reinmacht fast, ja, weil er einfach ein wahnsinnig guter ist. Aber der zweite war dann ein bisschen deutlicher, aus meiner Sicht zumindest. Mario, wie hast du das gesehen? Dieses Einsteigen gegen
Ulisse? Das ist für mich ein Elfmeter. Ne? Man sieht es ja, hier wird ja von beiden praktisch getroffen. Er versucht zwar noch zum Abschluss zu kommen oder kommt auch noch zum Abschluss, aber da gibt es keine Diskussion. Also treffen ihn beide und spielen den Ball nicht. Also von daher ist das für mich ein klarer Elfmeter.
Ja.
Ist ja auch viel einfacher zu entscheiden bei solchen Elfmetern als jetzt bei dem Thema Handspiel. Ne? Ich glaube, das Thema Handspiel ist schon eins per se.
Ja. Wir hatten in Stuttgart ja auch einen Elfmeter, wo man sagen muss, der Spieler, wunderbar. Ne? Aber ja, aber der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen. Muss man akzeptieren.
Ja. So. Und da war der VAR mal super. Mhm. Es kommen beide, nehmen ihn in die Zange in schneller Geschwindigkeit. Ja. Überlegste, haben die Spieler vielleicht den Ball getroffen? Aber der Schiedsrichter muss eigentlich in der Position sein und sehen, dass die beiden Hoffenheim-Spieler beide nicht den Ball berühren. Und dann ist es ein klarer Elfmeter, wird von beiden komplett umgemäht.
Wollen wir uns ganz kurz einen Elfer, den zweiten eben von Kane, noch mal anschauen. Und Mario, erklär uns mal, warum das viel schwieriger ist, die Dinger immer so zu schießen, dass es so einfach aussieht und dass der Torhüter keine Chance hat. Ich meine, beim ersten hatte Oliver Baumann ja sogar noch die Ecke. Was macht Harry Kane so viel besser als andere Elfmeterschützen?
Naja, er wartet halt manchmal sehr lange. Ne? Und da ist es halt auch, wenn Olli jetzt so die Ecke geahnt hätte, der war festgeschossen und der war in einer Höhe geschossen, wo ein Torhüter normalerweise nicht hinkommt. So, und wir haben ja auch am Wochenende haben wir ja auch den einen oder anderen Elfmeter gesehen.
Ja, den von Stuttgart zum Beispiel
Stuttgart, gegen St. Pauli. Ich meine, Angelo, dem werde ich heute Nachmittag noch schreiben, ne, will mal fragen, was er da dabei gedacht hat bei dem Elfmeter. Aber er ist halt davon überzeugt, dass er die macht. Ne? Da gibt es auch keine Diskussion. Wenn es noch einen dritten gegeben hätte, wäre er auch zum dritten Elfmeter hingegangen, weil er von sich und von seiner Schusstechnik her so überzeugt ist, dass er halt von 10 wahrscheinlich 10 reinmacht.
Also Harry Kane und der FC Bayern marschieren in dieser Saison. Das bleibt festzuhalten. Und wir fragen uns, was ist mit dem FC Augsburg? Was ist mit Sandro Wagner? Ist da der Effekt des neuen Trainers schon? Was lachst du da, Mario? Schon verpufft. Ein Spiel gewonnen, jetzt drei verloren. Vier Stück gekriegt zu Hause gegen Mainz. Sprechen wir drüber, gleich nach der Pause. Und Sie holen sich Ihren Urlaubsbonus in unserem Gewinnspiel. Drückt die Daumen und wir sind gleich zurück. Im Doppelpass hier bei Sport 1. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Doppelpass am heutigen Sonntag. Wie immer hier am Münchner Flughafen im Hilton Hotel mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde heute. Und wir waren beim Spiel des FC Bayern. Und natürlich gab es unter der Woche auch einen sehr überzeugenden Auftritt in der Champions League. Und da holen wir noch mal ein Zitat raus, das Uli Hoeneß losgelassen hat bei der DFL, was war das, Jahrestagung oder sowas?
Ja, Generalversammlung. Genau.
Generalversammlung, so heißt es richtig. Da sagt er, ich kann nur sagen, dass ich mich auf die kommende Saison freue, weil wir so, wie Hoffenheim in die Bundesliga, in die Champions-League-Saison gehen. Und genau das ist unsere Chance, also die Bayern als Underdog. Da gab es aber dann durchaus auch andere Meinungen, Katharina.
Ausnahmsweise sind sich da offensichtlich die Münchner Vereinsgranden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mal uneins, wenn es darum geht, zu gucken, wie kann der FC Bayern München da in der Champions League jetzt agieren. Also es geht um die sportliche Rolle. Wirtschaftlich gesehen müssen wir ja, glaube ich, alle konstatieren, da sind einfach die Clubs Englands dem deutschen Rekordmeister schon ein bisschen enteilt. Aber sportlich gesehen, da sagt Karl-Heinz Rummenigge hier, nein, da stimme ich Uli Hoeneß ausnahmsweise nicht zu, wenn er sagt, wir seien das Hoffenheim der Champions League. Ich bin sehr gespannt, wie die Runde das sieht und vor allem vielleicht auch, das ist mal ganz interessant, wie Oke Göttlich eigentlich zu Uli Hoeneß steht. Denn wir alle wissen ja, grundsätzlich ist der FC St. Pauli ein großer Freund von Uli Hoeneß.
Ja, ja, oder? Genau, also Uli ist ein Genosse unserer Genossenschaft und wir haben ab und zu Kontakt auf solchen Generalversammlungen, ja. und so weiter. Und ich finde es sehr spannend, dass die Diskussion, die wir in den letzten Monaten haben. Aki Watzke spricht vor der Generalversammlung von Gehaltsobergrenzen. Wir setzen uns in der DFL für Regulierungen im internationalen Wettbewerb ein. Da kümmern sich Marc Lenz und Steffen Merkel stark drum. Und Uli Hoeneß sagt eben so ein Zitat, was ja stimmt, wirtschaftlich können die deutschen Clubs momentan international mit den Premier League Clubs nicht mithalten. Aber wir versuchen immer hinterher zu hecheln. Und was ist eigentlich die einzige Lösung dafür? Und die Bayern übernehmen ja manchmal eine St. Pauli-Terminologie, was wir in der nationalen Liga sagen. Wir sind chancenlos, weil wir wirtschaftlich keine Möglichkeiten haben. Wer wird hier international übernommen? Ergo für mich das Ergebnis, wir haben einen ähnlichen Ansatz, den wir aber international vollziehen müssen. Wir müssen den Wettbewerb wieder integerer machen. Wir müssen den Wettbewerb wieder ausgeglichener machen. Und dafür braucht es Regulierungsmaßnahmen.
Nun ist es aber so, ist ja nur ein Spiel, ist vielleicht nur eine Momentaufnahme gewesen. Der FC Bayern hat Chelsea mal eben geschlagen und dominiert. Also hat der Uli denn recht? Ist Bayern in der Champions League so aussichtslos wie der FC St. Pauli in der Bundesliga, sind ja auch nicht aussichtslos.
Das wollte ich gerade sagen, hätte er lieber mal St. Pauli gesagt. Hoffenheim hat schon noch ein bisschen mehr finanzielle Power, Stand heute, als deutlich. St. Pauli, um das auch noch mal zu sagen. Absolut. Deswegen hat er da, glaube ich, sogar den Verein gewählt, der da gar nicht hinpasst. Weil Hoffenheim und Hopp, die haben sich in Anführungsstrichen durch finanzielle Power und SAP aus der Kreisklasse bis in die Bundesliga gejagt, weil sie mehr Kohle zur Verfügung haben und weil es 50+1 da nicht gibt.
Aber inzwischen wieder ja.
Ja, genau, da ändert sich immer was schnell. Aber jetzt kommen wir zu den Bayern. Also da ist doch klar, wer dieses Spiel gesehen hat gegen Chelsea, hat sofort gesehen, also wenn die nicht Pech haben und nicht viele Verletzte und die drei, wissen wir ja, Ito, Davis und Musiala, vor allem, wenn die wiederkommen, dann können die Champions-League-Sieger werden, ohne Wenn und Aber.
Aber ich glaube, genau das ist ja das, was der Uli gesagt hat. Und das darf man ja nicht verwechseln. Wenn die ersten 14, 15, 16 Mann, wenn denen nichts passiert, hat der FC Bayern sicherlich eine Chance, in der Champions League beizukommen.
Ja, aber Hoffenheim,
sind sie Hoffenheim.
Aber Hoffenheim hat doch keine Chance, deutscher Meister zu werden. Also ich sag mal, das Bild doch, ist ein bisschen schief.
Der Trainer der Hoffenheimer hat doch letztes Jahr gesagt, er will in den nächsten 5 Jahren die Meisterschaft mitspielen.
Ja.
Ich meine, so lange wird er nicht Trainer sein in Hoffenheim wahrscheinlich. Aber, ich meine, das darf er ja sagen. Nur, ich glaube, vom Punkt her ist es so, der FC Bayern, vom FC Bayern der Kader, ist nicht in der Breite dieses Jahr so ausgelegt. Wenn alles passt, keine Verletzungen kommen, dann hat der FC Bayern ja eine Chance, sollte aber, das weiß ja keiner, wann kommt Davies, wann kommt Ito, wann kommt Musiala.
In welcher Form kommen die
zurück? Es dauert ja alles ein bisschen, bis die wieder. Ito kann ja theoretisch passieren, dass er nochmal den Mittelfuß bricht, warum auch immer. Es können noch Verletzungen dazukommen. So, sollte das passieren, dass die eine oder andere Verletzung länger dauert oder noch dazukommt, dann hat der FC Bayern meines Erachtens, und das ist das, was Uli, wo er schon vorbaut, wird der FC Bayern international keine Chance haben. Aber bleiben sie gesund, die Spieler, kommen die Spieler zurück, dann hat der FC Bayern sicherlich eine Chance, Viertelfinale, Halbfinale zu kommen.
Aber Mario, bei aller Liebe, der Vergleich mit Hoffenheim war ja schon überzogen. Wir wissen ja, Uli macht dir die Sachen nicht aus Versehen. Nee. Der macht dir alles bewusst, der wird sich auch was dabei gedacht haben. Ich finde auch bei allem Respekt für St. Pauli, also Bayern hat international auch noch mal ein größeres Gewicht als St. Pauli national und auch viel mehr finanzielle Möglichkeiten und auch eine sehr, sehr hohe Qualität, die international absolut wettbewerbsfähig ist. Das haben wir auch im Spiel gegen Chelsea gesehen. Und wir erinnern uns, wie viel Geld Chelsea vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, war es, in der Wintertransferperiode ausgegeben hat. Oder auch andere englische Vereine, Manchester City, die haben letzte Saison desaströs in der Champions League, aber auch in der Premier League abgeschnitten. Deswegen finde ich diesen finanziellen Vergleich 1:1 immer auf die Qualität zu übertragen, kann man nicht machen. Die Bayern haben absolut Qualität. Die Breite, da gebe ich dir recht, Mario, muss man abwarten. Bleiben die Spieler verletzungsfrei? Jetzt fangen die englischen Wochen an. Die Intensität wird immer höher und so weiter und so fort. Aber das war ja gegen Chelsea schon auch eine Machtdemonstration. Und
ja, aber Chelsea ist ja jetzt bitter.
Die haben jetzt gegen Manchester United
aber Meisterschaft ja gewonnen.
Mario,
die haben 3-0 gegen PSG gewonnen. Ich glaube nicht.
Ja, also klar, aber die haben jetzt gegen Manchester United auch verloren, 2-1.
Aber
also bitte, die kannst du nicht mehr ernst nehmen.
Trotzdem sprechen wir ja auch über diesen finanziellen Vergleich Bundesliga-Premier League. Und da muss man doch ganz klar sagen, auch wenn Bayern jetzt keine 400 Millionen im Sommer ausgegeben hat.
Aber ich weiß gar nicht, warum wir uns in der Bundesliga immer hinter der Premier League verstecken müssen.
Genau, das meine ich.
So schlecht ist doch unser Fußball, was wir in Deutschland spielen. Die haben doch auch gute Mannschaften. Das ist genauso in England. Da gibt es auch 5 Mannschaften. Die haben wir in Deutschland auch. Jetzt, ich möchte nicht beurteilen, ob wir jetzt so viel schlechter sind wie die Premier League. Also bitte, aber außer dass die mehr Geld haben.
Aber
wir verstecken uns immer, wir machen uns kleiner, als wir im internationalen Fußball sind.
Die haben über 3,5 Milliarden ausgegeben jetzt.
Ich sag's ja nur. Entschuldigung. Das Geld, natürlich haben die viel mehr Geld wie in Deutschland. Aber bei uns gibt es halt eine Regel, die heißt 50 plus 1. Die haben die halt nicht, die können halt machen. Aber gehen wir mal in die Türkei, Galatasaray, die haben dieses Jahr 480.000 Milliarden ausgegeben. Und kriegen 5 Stück in Frankfurt.
Also, der Faktencheck doch, morgen dann im Internet.
Aber das Geld ist doch nicht immer das Entscheidende. Es muss doch in einer Mannschaft funktionieren. Und man hat es doch bei Chelsea gesehen, ob die jetzt ein Etat haben von 500 Millionen. Um das geht es doch gar nicht. Es geht doch am Schluss um die Qualität der Spieler. Und es geht um die Qualität einer Mannschaft. Und die hat Chelsea meines Erachtens, auch wenn sie die Club-WM gewonnen haben, das ist übrigens 3 Monate zurück. Es hat sich in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen was verändert. So, und die haben gegen Bayern, klar, hat Bayern überragend gespielt, Chelsea hat mitgespielt. Und dann, wenn du dann 3 Tage später gegen Manchester United, die bei uns im Moment auch wahrscheinlich nur im Mittelfeld spielen würden in der Bundesliga. Also Entschuldigung, im Vergleich, weil sie gegen Chelsea jetzt überragend gespielt haben. Wir warten mal ab, wenn der FC Bayern gegen Arsenal London spielen muss. Dann bin ich mal gespannt, wenn der FC Bayern diese Performance nochmal zeigt und gegen Arsenal gewinnt. Dann reden wir wieder ganz anders. Aber Chelsea ist für mich keine Mannschaft im Moment, die international oder in der Champions League eine Chance hat,
einmal
die Champions League zu gewinnen. Luft holen.
Und jetzt kann der Unke. Okay. Nein, gleich erst.
Okay.
Ich möchte euch beiden ja recht geben. Am Ende ist nicht nur die wirtschaftliche Performance ausschlaggebend für einen Erfolg und Titel. Aber natürlich ist Geld am Ende der Leitgeber, um Qualität und damit auch Geschlossenheit zu bringen. Und das ist am Ende etwas, am Ende schießt Geld Tore.
Und das
ist
am Ende so.
Und das kostet 3 Euro. Ja. Und das bezahle ich auch sehr gerne.
Ich habe versucht, diesen Satz zu vermeiden, die ganze Zeit.
Und deshalb ist es einfach total wichtig, dass wir gucken, und wir können uns ja freuen, dass einige mit dem Geld nicht umgehen können. Das hilft das nämlich, dass immer mal wieder jemand hochsticht. Alles toll.
Zum Beispiel der FC St. Pauli.
Zum Beispiel vielleicht, hoffentlich auch
weil
mal der FC St. Pauli.
Ihr seid letztes Jahr drin geblieben, gut jetzt gestartet. Und also ist, das ist ja für zweitkleinsten Etat.
Und es geht auch nicht um die Vereine an sich. Es geht mir darum, wir haben ein festes wirtschaftliches Cluster. Und Uli Hoeneß wollte nur eins damit zum Ausdruck bringen. Egal, ob er Hoffenheim, St. Pauli oder Preußen Münster gesagt hätte. Uli Hoeneß wollte damit sagen, das wirtschaftliche Cluster, da ist der FC Bayern nicht mehr im allerobersten Regal und kann sich die teuersten Spieler momentan nicht mehr leisten, weil die Premier League inzwischen eins macht. Sie reguliert unsere Liga besser, als wir es selber geschafft haben, weil sie die besten Spieler bei den Großen wegkauft und damit der Mittelbau mal eine Chance hat, wieder europäisch zu spielen. Mhm. Und das ist etwas, da müssen wir aufpassen und wir müssen selber unsere Regeln setzen und sie uns von außen nicht machen lassen.
Wir sprechen hier in der Sendung gleich weiter über den FC St. Pauli, der immer noch als ein etwas anderer Verein gilt, aber letztlich natürlich nach den Spielregeln des Marktes agiert und das sehr erfolgreich tut für die eigenen Möglichkeiten, wie das geht und wie das weitergehen kann, wird uns Uke Göttlich versuchen zu erklären. Wir haben jetzt ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in 89 Sekunden geht's hier weiter. Willkommen zurück bei uns in der Runde. Wir hatten hier gerade so ein paar kleine Modethemen. Ja. Da ging es um Valentinas Dirndl, um Drake gestern im Schützenzelt und was der für ein Outfit anhat. Also interessierst du dich nicht nur für Musik, sondern auch für Mode?
Ich interessiere mich für Musik und wenn Drake da was anhat, was ich lustig finde, dann spreche ich mit Valentina drüber, weil sie auch sehr gut aussieht heute.
Und das ist auch gut. Danke. Ja, das finde ich auch, sowieso. Was? Macht trotzdem Sinn, das in der Pause zu tun, weil das nicht unser zentrales Thema hier ist, sondern der Fußball. Und wir wollen über den FC St. Pauli natürlich sprechen, aber vorher müssen wir schauen, wie es da ausschaut. So schaut es aus, unserer Meinung nach.
Bunt war St. Pauli schon immer, aber jetzt treiben sie es noch bunter. Die Kiezkicker haben nämlich eine nagelneue Solaranlage in Regenbogenfarben auf dem Stadiondach. Sehr lobenswert. Und mit dieser super nachhaltigen Extra-Energie schießt St. Pauli gleich zum Saisonauftakt 3 Tore gegen Dortmund. Weil allerdings ausgerechnet am Millerntor nicht sehr nachhaltig zentnerweise Papier verschwendet wurde, gab es zur Strafe auch 3 Gegentore. So schaut's aus. St. Pauli war schon immer ein bisschen anders als der Rest der Bundesliga. Ein bisschen schriller, ein bisschen wilder und ein bisschen freizügiger.
Es riecht ein bisschen nach Haschisch hier. Es ist alles, der Banker steht neben dem Arbeitslosen. Es ist echt, also, es ist einmalig.
Nach Haschisch riecht's wahrscheinlich immer noch. Aber neuerdings feiert der Kiez-Club nicht mehr nur sich selbst, sondern den besten Start der Clubgeschichte. Und was besonders schön ist, St. Pauli ist die Nummer 1 in Hamburg und beim HSV ist deswegen dicke Luft. So schaut's aus. Oke Göttlichs Club hat übrigens den kleinsten Etat. Trotzdem spielt der beste Spieler der Welt für St. Pauli in der Bundesliga. Leider in der Schachbundesliga. Dort hat Magnus Carlsen mal eben den Klassenerhalt gesichert. Kein Witz. Aber auch kein Wunder, dass die Fußballer keine Stars kaufen können, wenn die Schachspieler einen Champion verpflichten. So schaut's aus. Ist natürlich Unsinn, seine Fußballer haben ihre eigene Kasse und da ist traditionell wenig drin. Die kreative Lösung? Man kauft Spieler, die niemand kennt und die machen sich dann, wie Hun Jeonji bei St. Pauli, sehr schnell einfach einen Namen. So schaut's aus. Der FC St. Pauli ist heute ein moderner, aufstrebender Club mit viel Stimmung, Flair und Haltung. Aber vielleicht war es früher sogar noch ein bisschen kultiger, als man den Weltpokalsieger besiegte.
Baczynski 2:0. Unglaublich, unglaublich.
Als der Pastor noch vor jedem Heimspiel das Pfarrhaus schmückte, als am Millerntor der Zapfhahn unterm Sitz war und die legendäre kalte Muschi ausgeschenkt wurde.
Kalte Muschi, von der Begrifflichkeit, ist das was, womit Sie leben können?
Ja, man darf hier auf St. Pauli nicht zimperlich sein.
Also. St. Pauli war und ist ziemlich sexy. Der Club gehört nicht einem Großkonzern, sondern tausenden stimmberechtigten Fans. Weiter so, Herr Göttlich, alles Paletti auf dem Kiez. Eigentlich wünschen wir uns nur die kalte Muschi zurück.
So schaut's aus.
Aber vielleicht ist das auch eine Einzelmeinung unseres Autoren.
Ja, also,
das kann ja sein.
Den Autoren, den lade ich gerne in unsere Diskussion, auch im ständigen Fanausschuss, gerne mal ein. Und wir haben uns auch, wie übrigens die gesamte Gesellschaft, ein bisschen weiterentwickelt, was auch Sprachlichkeiten und auch Integration und ähnliche Themen angeht. Und kalte Muschi wäre bei uns heute so nicht mehr denkbar.
Aber der FC St. Pauli bleibt ein besonderer Verein, irgendwie politischer vielleicht als der Rest, mit einer anderen Haltung als der Rest, aber ist trotzdem ein ganz normaler Bundesligist, der, sagen wir mal, den Marktgesetzen Folge zu leisten hat, in einer gewissen Weise.
Wir wollen ja nur eins immer sagen, und das sagen wir seit 40 Jahren und das auch beständig: Fußball ist politisch, Sport ist politisch. Alles, was wir tun, hat eine politische Dimension. Das Wasser, was wir trinken und so weiter, hat eine politische Dimension. Und für uns ist es extrem wichtig, dass Menschen in EVs organisiert sind, Partizipation leben können, sich zugehörig fühlen. Weil in unserer Gesellschaft, wo wir immer mehr spalten, wo wir immer nur Ärger versuchen, miteinander zu produzieren, etwas zu finden, wo wir uns im Stadion mit 30 oder mit 80.000 Menschen treffen und auch mal Diskussionen aushalten können und auch miteinander Themen besprechen. Das ist wichtig, dass Menschen sich zugehörig fühlen und dass wir das auch als e.V. leben. Und deshalb ist auch die 50+1-Regel wiederum wichtig. Das ist dann eine sportpolitische Komponente. Das hat dann auch was mit der Integrität des Wettbewerbs zu tun. Das heißt, wir sind einfach nur haltungsstark für unsere Themen. Das ist, und das diskutiere ich dann ja auch mit anderen Meinungen im DFL-Präsidium und so weiter. Aber wir wollen am Ende zumindest sagen und diese Stimme mit einbringen. Und wir wollen auch sagen, dass ein anderer Fußball möglich ist. Weil natürlich gibt es im Fußball Entwicklungen, die wirklich hinterfragenswert sind. Und das hatte ich letztes Mal, als ich hier war, auch schon angesprochen. Das ist auch in dem Beraterwesen, wirtschaftliche globale Konzerne, die Berateragenturen aufkaufen und inzwischen natürlich einen riesen Input und Impact auch auf die Vereine und Druck auf die Vereine ausüben. Wir haben die Multi-Club-Ownerships, wo wir nachher auch in der Premier League wahrscheinlich noch mal drüber reden, wo sehr viele Talente dann einfach frühzeitig aufgekauft werden, wie Aktien werden dann quer durch die Welt verliehen, aber innerhalb nur des Zirkels der Multi-Club-Ownerships. Und das sind einfach Themen, wo wir regulatorisch rangehen müssen. Das werden wir als FC St. Pauli, egal ob in Liga 1, 2 oder 3, immer ansprechen. Und dafür werde ich mich auch politisch engagieren.
Rupert, du arbeitest in Hamburg. Abendblatt schreibst über den FC St. Pauli. Dieses Bild, dieses vielleicht auch bei mir persönlich verklärte Bild dieses anderen, dieses lockeren, dieses entspannten Vereins, der in einer gewissen Weise irgendwie den Markt anders bespielt als andere. Wie ist es in der Realität? Wie ist es in der täglichen Zusammenarbeit? Wie erlebst du den FC St. Pauli?
Das ist schon ganz witzig, dass du es ansprichst, weil wann immer ich gefragt werde, was ich mache und ich antworte St. Pauli-Reporter, kommt immer die Standardreaktion, ist ah cool, das ist ja total locker, total zugänglich, und es gibt tatsächlich dieses verklärte Bild, dass du da am Trainingsplatz stehst, danach gehst du mit dem Spieler praktisch noch in die Vereinskneipe und trinkst ein Bier und führst das Interview da mit ihm. Ja. Letzten Endes ist St. Pauli natürlich auch darauf bedacht, so euer Markenbild, die Werte, die ihr schickt, auch nach außen hin zu beschützen, und deshalb würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt dahingehend so locker und so offen immer. Was aber auch völlig legitim ist. Also, was spricht dagegen, dass ihr eure Werte und euer Markenbild so transportieren möchtet? Was ich finde, was St. Pauli sehr gut gelingt, ist, das Politische vom Sportlichen zu trennen. Also, ihr habt das Gesellschaftspolitische, ihr habt aber auf der anderen Seite auch den Sport mit Andreas Bornemann, mit Alexander Blessin, mit der Mannschaft. Und da gibt es gar keine große Mischung und dadurch entstehen auch gar keine Reibungsverluste. Also klar, hier und da wird mein Spieler dazu gefragt und soll sich auch politisch äußern, aber letzten Endes betrifft das eine das andere auch gar nicht so. Um ein kleines, ganz simples Beispiel zu nennen, es gab ja vergangene Saison auch immer die Diskussion, ihr fliegt zum Auswärtsspiel nach Dortmund, was aus sportprofessioneller Sicht in dem Fall absolut die richtige Entscheidung ist, weil es nicht anders ging. Trotzdem gab es natürlich einen riesen Tamtam darum, oh, St. Pauli, Nachhaltigkeit, wie scheinheilig, und jetzt fliegen sie. Aber da gibt es eben diese klare Trennung, politisches, Nachhaltigkeit, Werte auf der einen Seite, Sport auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass sich das Sportliche so entwickelt hat.
und auch faktenbasierte Themen, dass natürlich die Mobilität am Ende, vor allen Dingen die Fanmobilität, das wichtigste Nachhaltigkeitsthema ist und natürlich das Fliegen in dem Sinne für die Recovery-Time der Spieler extrem wichtig ist und auch da professionell, faktenbasiert zu sagen, wenn du nicht fliegst, könnte es sein, dass die Verfügbarkeit der teureren Spieler in unserem Kader vielleicht nicht mehr da sind. Diese teureren Qualitätsspieler brauchst du aber, um die Klasse halten zu können. Also da ein ganz klares...
Das heißt, man muss auch priorisieren letztlich.
Genau, und das machen wir auch immer. Und wir haben auch gelernt aus Themen, ob es die Nationalmannschaft ist im Nahen Osten, ob es solche Themen sind. Wir werden niemandem unsere Meinung und schon gar nicht Spielern und Sportverantwortlichen sagen, ihr müsst aber, wenn ihr hier beim FC St. Pauli seid, so oder so sein. Aber es ist schon so, Spieler sollen mitbekommen, dass dieser Verein ein politischer Haltungsverein ist. Und natürlich wird es schwer, wenn jemand mit rechtsoffener Symbolik oder rechtsoffenen Themen auf Instagram zum FC St. Pauli wechseln würde, dann wäre das natürlich so nicht möglich. Hm. Und wir leben in Zeiten, wo wir autoritäre Staaten, autoritäre Machthaber erleben und dagegen werden wir uns auflehnen. Und es wird natürlich helfen, wenn die Spieler das ab und an auch mal so sehen würden.
Andererseits. An der Stelle, es ist ja glücklicherweise so, dass jetzt Spieler, die irgendwie rechtsoffen da zutage treten, vermutlich nirgendwo mehr langfristig beschäftigt sind in Deutschland. Und um dich ein bisschen zu pieksen, in der Süddeutschen gab es ja neulich das Interview mit Sascha Stanisic, dem Autor, der HSV-Fan ist, der gesagt hat, wir machen eigentlich das Gleiche, alle Vereine machen das Gleiche. Wir tragen nur nicht dieses moralische Megafon wie der FC St. Pauli vor uns her.
Aber das moralische Megafon ist in diesen Zeiten, wo es immer schlimmer wird, und das erleben wir in der Welt, extrem wichtig, und deshalb werden wir nur umso lauter sein, und das ist auch unser Anspruch, das ist unser eigenes Thema, es ist auch der Anspruch unserer Mitgliedschaft, Stichwort e.V., und diese Mitglieder sind unsere wichtigsten Supporter, und diese Mitglieder sind für uns auch wichtige Multiplikatoren, ob das in dem breitesten Sportverein, was das Sportangebot angeht, mit Basketball, Dart, Schach, wir haben es gerade gesehen, angeht. Die tragen unsere Themen nach draußen und das ist uns extrem wichtig. Und ich würde mich übrigens freuen, wenn der HSV, was er übrigens auch tut, weil er sehr gute Leute auch bei sich hat, auch in der Fanszene, wenn wir eben gemeinsam für das Weltoffene, für das Hamburg übrigens auch steht, wir haben die niedrigsten Quoten der AfD, was uns auch sehr stolz macht in Hamburg, das ist etwas, das wollen wir nach vorne tragen, das wollen wir auch gemeinsam mit dem HSV nach vorne tragen. Das ist auch der Grund, warum ich verstehe, dass wir uns für Olympia bewerben wollen, weil wir eine weltoffene, demokratiefreundliche Stadt sind.
Jetzt wollte ich... Du hast deinen Besuch in der vergangenen Saison schon angesprochen. Da habt ihr dieses Genossenschaftsmodell aufgesetzt. Und da hast du auf meine Frage nach einer möglichen Zielgröße so geantwortet.
Gott.
Das Ziel ist, so in die Größenordnung 30, 40 Millionen zu kommen?
Also alles über 20 ist ein Erfolg. Mhm. 30 wäre eine wunderbare Zahl, weil wir gehen davon aus, wir haben 45.000 Mitglieder beim FC St. Pauli. Als ich begann, waren wir bei 18.000 Mitglieder und haben da ein Wachstum zu verzeichnen. Und wir glauben schon, dass wir eine Stadiongröße, sprich 30.000 Menschen, dazu bekommen können.
Jetzt können wir Bilanz ziehen. Wie viel ist wirklich reingekommen durch dieses Genossenschaftsmodell, wo man Anteile zeichnen konnte, ein Anteil 850 Euro? Wie viel habt ihr wirklich eingenommen?
Wir haben über 30 Millionen eingenommen, und zwar 31 und ein bisschen, wenn man die Warteliste noch nimmt. Dann haben wir ein paar Kosten für die ganze Initiierung natürlich abzuziehen, sind dann ungefähr bei 28, 29. Das ist sozusagen der EG-Vorstand, der das am Ende macht.
Ja?
Wir sind mega happy, ist ein mega Erfolg. Wir haben also unser Ziel, die 30 zu erreichen, auf jeden Fall geknackt. Und
das ist Geld für die Infrastruktur?
Das ist Geld für die Infrastruktur. Und ich danke, wie gesagt, allen Menschen, die mit dem FC St. Pauli sympathisieren. Übrigens auch Leute, die aus ganz Deutschland verstreut kommen, die jetzt nicht zwangsläufig immer im Stadion sind, die uns unterstützen, auch auf unserem Weg, was wir sozusagen nach vorne tragen wollen.
Also das hat funktioniert. Damit ist Geld da, um wirklich dringende Projekte da rund ums Stadion, Trainingsplätze und so weiter alles zu finanzieren. Mario, wenn wir jetzt mal auf den Sport das Ganze runterbrechen und den FC St. Pauli nicht nur als diesen bunten Underdog, dieses etwas andere Pflänzchen in der Bundesliga nehmen, sondern einfach draufschauen, was spielen die für einen Fußball, was machen die besonders gut, was gefällt dir am FC St. Pauli, wie sie sich in der Bundesliga in der letzten und jetzt Beginn dieser neuen Saison präsentiert haben?
Naja, St. Pauli wehrt sich. St. Pauli wehrt sich in der Bundesliga. Sie haben mit ihren geringen Mitteln versuchen sie das Bestmögliche zu machen. Und ich kann ja nur für mich als Fußballfan sagen, ich finde es immer geil, wenn St. Pauli-Spiele übertragen werden oder die Freitagsabendspiele. Da ist immer was los.
Hast du eigentlich gern da gespielt?
Naja, ich habe ja zu unserer Zeit haben wir ja gespielt, da gab es ja die neuen Stadien nicht. Ne? Wir haben ja noch in den alten Löchern da gespielt. Wir sind noch durch die
Kneipe. 5 Minuten bis zum Platz,
genau. Wir sind ja durch die Kneipe gegangen nach dem Umziehen und bis wir auf den Platz kamen.
Ich mein, aber das fehlt uns übrigens.
Da konnte ich immer noch unterwegs eine rauchen und so. Und das war schon schön. Das war anders. St. Pauli wird immer anders sein. Und ich finde, man darf auch als St. Pauli nicht den Vergleich mit dem HSV machen. Ja. Sie leben zwar, sind zwar eine Stadt, aber in dem Bericht kam es ja auch vor, sie sind die Nummer 1. Ich glaube, da sollte man den Ball noch ein bisschen flach halten, dass man die Nummer 1 ist, auch wenn der HSV jetzt mal 7 Jahre zweite Liga gespielt hat. Der HSV ist schon mal noch eine Nummer größer, aber ich glaube auch, dass beim FC St. Pauli nicht darum geht, ob man jetzt größer oder die Nummer 1 in der Stadt ist, sondern St. Pauli soll einfach nur so bleiben, wie ich sie seit 20 Jahren kenne. Einfach Kultverein, geile Stimmung, geiles Stadion, geile Fans. Und man kann immer feiern. Auch wenn man mal verliert, kann man trotzdem feiern.
Was für ein Fußball spielen Sie denn?
Genau, also ich würde gerne sportlich noch etwas hinzufügen, weil natürlich
habe ich vergessen.
Ich das auch, nein, kein Problem, aber war trotzdem überragend. Weil ich habe genau, wo du anfängst, wo wir St. Pauli gespielt haben, ich glaube 98, 97, da haben wir wirklich noch ewig gebraucht, bis
durch
wir
auf dem Platz waren.
Durch die Kneipe, wir haben uns fast umgezogen in der Kneipe.
Ja, ja.
Das war ja wirklich ein ganz kleines
verkalkte Duschen
Gebäude. Und alles. Jetzt hast du ja das Geld, das alles mit der Infrastruktur alles nach vorne zu bringen, super. Nein, aber ganz wichtig, sportlich letztes Jahr, Überlebenskampf, 32 Punkte, bist du glücklich drin geblieben. Also das muss man nochmal einordnen. Aber weil sie sich gewehrt haben, Mario, 100%. Zweiter Punkt jetzt, zweite Jahr, was eigentlich immer schwieriger werden sollte. Ich habe fast alle Spiele gesehen von St. Pauli, wurde nicht schwieriger. Ich glaube, sie sind doch besser als der HSV und ich glaube auch, dass sie in der Liga bleiben. Was ich bisher gesehen habe, ist ein Schritt nach vorn. Ganz besonders im Ballbesitz. Qualität, Hontunji, Pereira, Lartsch, Sinani dahinter, die drei, wenn die sich nicht verletzen, das ist eine Qualität, die wird ausreichen, um drin zu bleiben im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Und natürlich defensiv, zweitbeste Abwehr letztes Jahr. Da musst du erstmal Tore machen. Und ich sehe eine Qualität, einen Qualitätssprung, sage ich so. Und da lehne ich mich gerne aus Fenster St. Pauli. Wenn die alle schief geht, die bleiben drin.
Wir gucken gleich auf das Spiel am Freitagabend. Da war es, wenn man eurem Spieler Hauke Wahl glauben will, und das tue ich einfach, nicht genug Energie, um mitzuhalten. Und hat er auch gesagt, mit 98% gewinnst du keine Spiele in der Bundesliga. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat Steffen da schon einen Punkt mit der Beurteilung von St. Pauli in der letzten und in der diesjährigen Saison. Wir sprechen gleich weiter über den FC St. Pauli, gucken auf Sandro Wagners Auftakt in Augsburg und Talente-Alarm in Deutschland. Wo sind unsere jungen Spieler mit internationaler Perspektive? Das und vieles mehr gleich nach einer kurzen Pause. Und wenn Sie jetzt aufpassen, dann können Sie von unserem Partner erwinmüller.de tolle Sachen gewinnen. Wie es geht, erkläre ich Ihnen jetzt. Willkommen zurück zur Oktoberfestzeit, natürlich auch das Hilton hier am Flughafen entsprechend geschmückt. Wir sind in unserer Runde und stellen fest, Mario hat ein zweites Outfit dabei. Dich umgezogen, oder was?
Ja, stimmt. Weil die Kameraleute beschwert haben.
Weil du Frechheit.
Ich habe zu sehr gestrahlt im Fernsehen.
Ich glaube, Mario war eifersüchtig, weil ich ein T-Shirt, Kompliment zu meinem Outfit bekommen habe.
Okay, also jetzt etwas gedeckter. Ja, auch so ein bisschen angepasst hier. Viel Schwarz in der Runde. Ja, gut. Also, kommen wir zum Ernst der Lage zurück, zu einer besonderen Fähigkeit, Katharina, die es sowohl offensichtlich in Freiburg und in St. Pauli gibt. Aber klär uns auf.
Ja, wir gehen erstmal auf die Freiburger ein. Noah Atubolo, ich glaube, da klingelt es bei jedem schon, um was es da geht. Er ist ein richtiger Elfmeterkiller und das hat er auch gestern wieder gegen Bremen eindrucksvoll bewiesen. Das war der 5. Strafstoß in Folge, den er gehalten hat und damit hat er einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Und genau mit solchen Qualitäten kennt sich Oke Göttlich ja auch ganz gut aus bei seinem Keeper. Nikola Vasil, der das am Freitag gegen Stuttgart auch wieder gezeigt hat. Und da wird schon applaudiert, sehr gut. Er hat nämlich 6 der 7 Elfmeter in der Bundesliga gegen sich gehalten. Das ist übrigens historisch die beste Quote aller Keeper, die bei mehr als 2 Strafstößen gegen sich im Tor standen. Und Stiller übrigens zu diesem Elfmeter hat ja selbst danach noch gesagt, hey, der war bodenlos geschossen. Also fand ich übrigens auch ganz nett, wie er das selbst aufgelöst hat. So oder so, der Bosnier beim FC St. Pauli, der ist ein wirklich starker Rückhalt für den Club.
Und das hat er da am Freitagabend nicht nur in der Szene, weil der war ja so schwer nicht zu halten, sagen wir mal so, gezeigt, sondern er war auch sonst euer bester Mann.
Nico ist ein wahnsinniger Rückhalt und wir hatten vorhin die wahnsinnige Elfmeter-Qualität von Harry Kane. Ich wünsche mir zwar nicht, dass wir gegen Bayern einen Elfmeter verursachen, aber Harry Kane gegen Nico Vasil würde ich gerne sehen.
Das ist ein Gigantenduell sozusagen, ja. Wir gucken mal auf die Tore vom Freitagabend. Ja, der VfB Stuttgart war schon, Mario, über die 90 Minuten die bessere Mannschaft, hat das Spiel, glaube ich, verdient gewonnen. Wenn wir auf das Tor von Demirovic schauen, das läuft eigentlich alles nicht optimal, aber der finale Abschluss dann, der ist natürlich bärenstark, ne?
Ja, aber das sieht man natürlich auch, dass die St. Pauli-Spieler sich gar nicht mehr trauen, richtig in den Zweikampf zu gehen. Ja. Ne, er geht da zwischen zwei Leuten durch und du merkst einfach, dass die Abwehrspieler mittlerweile so ein bisschen ängstlich im Strafraum sind, weil jede Berührung könnte einen Elfmeter geben. Ich meine, dass das Tor hervorragend gemacht wird.
Das war dann auch nach der Szene, ja,
die gucken
des Elfmeters.
An, ne? Ja.
Also
ja, ich sage, man sieht ja, die so ehrfürchtig gehen sie da in die Zweikämpfe rein. Und deswegen, die Elfmeter sind heute... Ja, das ist...
Der St. Pauli hatte ja absolute Überzahl. Die waren ja 5-3 oder 6-3 teilweise. Klar hat er da auch ein bisschen Glück, dass er da so durchkommt auch. Aber nichtsdestotrotz, da muss natürlich jemand eigentlich den Fuß vorhalten.
Aber dieses passive Verhalten könnte tatsächlich, du hast es ja auch gleich gesagt, an dieser Szene aus der 23. Minute herrühren. Das war der Elfmeter, dessen Ausführung wir gerade schon gesehen haben. Und da ist eben auch die Frage, ist das letztlich dann... gegen Thiago Thomas wirklich ein elfmeterwürdiges Foul, ja oder nein? Ja?
Flo, bitte, du darfst in der Situation doch gar nicht grätschen. Warum springt er da rein? Wenn der da auf den Ball tritt, dann rutscht er bis über die Außen. Schau, das muss er doch gar nicht machen. Bleib doch stehen, lauf nebenher, blockier ihn.
Geht aber zu früh runter, ja?
Ja, ist doch... Schau, da ist er jetzt noch unterwegs zur Außenlinie beim Grätschen.
Aber man merkt, finde ich, dass er schon auch, er nimmt ja auch sofort die Hände hoch. Also man merkt, in dem Moment, in dem er grätscht, hat er die Entscheidung eigentlich schon bereut, weil er geht nicht richtig zum Ball und auch nicht richtig zum Gegner, sondern hofft, oh, ich habe die falsche Entscheidung getroffen und zieht sich fast schon ein Stück weit zurück. Ja. Aber er konnte es dann nicht mehr vermeiden.
Ja, er muss ihn eigentlich nur begleiten, ablaufen, nach außen drängen, oder? Das genau. Ist die Aufgabe für den Abwehrspieler. Ja, da
hat Smith sich einfach falsch entschieden. Du hast einen Moment Zeit und denkst, okay, wenn ich jetzt grätsche und Thomas holt aus, dann blocke ich die Flanke. Aber das war die falsche Entscheidung, weil Thomas flankt eben nicht und lässt den Ball weiterlaufen. Und dann schaffst du es natürlich nicht mehr zu reagieren. Und grätschen durfte ich auch ein paar Mal. Also da solltest du den Ball treffen und nicht den Ball versuchen zu blocken. Also bleib auf deinen Beinen.
Ja. Wir würden aber auch so einen Elfmeter nie als Entschuldigung nehmen, dass wir dieses Spiel verloren haben. Das Spiel haben wir verloren und völlig selbstkritisch, weil wir eben sozusagen gegen den Ball nicht ganz so aggressiv waren wie in den ersten 3 Spielen. Stuttgart hat es sehr gut gemacht, die waren viel intensiver, die waren angezündet nach dem 1-3 in Freiburg im Derby. Da hat man richtig gesehen, da war Zucht drauf und wir haben sozusagen uns schwer getan gegen
zwei. Ich glaube auch in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance.
Ja,
ne?
Ja, so ich sag mal so, zwei halbe, ja. aber nichts, was ja. Wirklich relevant war.
Genau. Und letztlich muss so eine Mannschaft wie der FC St. Pauli immer ans Limit kommen, damit sie wettbewerbsfähig sind in der Bundesliga. Ist das deine Beobachtung aus der letzten Saison?
Würde ich jetzt im Namen von Hauke Wahl 3 € einzahlen. Was? Für immer am Limit sein. Um
das habe ich ja gesagt.
Ja. Dann für dich.
Dann gleich so. Danke, dass du mich jetzt hier gleich freihältst.
Das ist so besser. Regeln.
Neue Gäste mag ich.
Du kannst auch zahlen. Du kannst auch zahlen, wenn du es vorher gesagt hast.
Was?
Zahl du auch.
Was bist du denn da so streng gleich?
Merkst du hier von der Seite? Ja, sag
hier nicht. Stimmt, ja, der vergisst nichts, der Elefant.
Ich würde mir mal Zeichen setzen.
3 Euro von mir auch noch.
Hier mal Zeichen.
Aber ist das jetzt dieses eine Ausrutscherspiel gewesen, wo du nicht diese Energie bringst? Oder gibt es eine Befürchtung, dass das jetzt so weiterläuft?
Also ich würde es nicht mal als Ausrutscherspiel bezeichnen. Wenn du in Stuttgart spielst, als FC St. Pauli, dann bist du Außenseiter. Und dann ist eine Auswärtsniederlage die wahrscheinlichste Option.
Auch ich meine auch nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise, ja, wie man
das,
sich
auch wehrt. Das wird ein Ausrutscher, wenn man die Erfahrung der vergangenen Saison zu Rate zieht. Solche Spiele sind vorgekommen, aber die sind maximal 2-mal in Folge vorgekommen. Und danach war das Thema gestern und es gab eine Reaktion. Und wie ihr vorhin auch angesprochen habt, der Kader ist individuell stärker geworden und vor allem ist er noch besser auf die Spielweise von Alexander Blessin jetzt konditioniert worden. Und daher denke ich, kann man sehr, sehr schnell eine Reaktion erwarten. Die nächsten Spiele werden dummerweise nicht so einfach. Wenn man schaut, jetzt kommt Leverkusen, dann spielt er in Bremen. Auf dem Papier sind das auch 2 Dinger, wenn da Niederlagen bei rauskommen. Sieht es blöd aus, aber es ist wahrscheinlich auch das erwartbare Ergebnis. Wenn du aber eine Reaktion und eine Entwicklung sehen willst, und da fand ich den Punkt von Nikola Vasil eigentlich auch ganz gut. Der war in der 2. Liga ordentlicher Torhüter. Der hat sich jetzt entwickelt zu wahrscheinlich einem der besten 5, 6 Torhüter der Bundesliga. Also wirklich herausragende Entwicklung. Ja. Und das finde ich schon eindrucksvoll bei St. Pauli in den vergangenen Jahren, dass es offenbar einen sehr guten Trainingseffekt gibt, egal wer da als Trainer an der Seitenlinie steht. Also es gibt Spieler wie Daniel Sinani, der ist gekommen, hat 2 Jahre in der 2. Liga überhaupt nicht gespielt. Jetzt ist er ein gestandener Bundesliga-Profi, kommt rein. Also er scheint sich dadurch verbessert zu haben. David Nemeth ist ein anderes gutes Beispiel. Oder vergangene Saison noch Carlo Buchalfa, der jetzt gewechselt ist. Also das kriegt ihr offenkundig sehr gut hin, die Intensität im Training so hoch zu halten, dass sich alle entwickeln.
Und da können wir 2 Dinge auch miteinander verbinden. Das ist das eine, dieser Trainingseffekt, dass Spieler besser werden, wenn sie da sind. Aber eben auch, was offensichtlich super gut funktioniert, ist ein Scouting, ist ein Entdecken von Talenten. Wir haben mal eine Liste zusammengestellt von Spielern, die mal so bei euch waren. Und da ist man teilweise ganz überrascht, was für Leute da so dabei sind. Ja, Mamouche, der mittlerweile bei Manchester City spielt, andere Spieler, die einen Weg gemacht haben, Viktor Gyökeres, Arsenal, Mega-Stürmer. Also ist das etwas, was ihr machen müsst, weil ihr sonst gar keine Überlebenschance habt? Also wirklich besser hingucken, früher erkennen, schneller sein als andere?
Als ich vor 12 Jahren antrat, war ein wesentlicher Punkt, wir hatten, glaube ich, in der damals über 100-jährigen Vereinsgeschichte maximal so 2,5 Millionen Euro Transfererlöse erzielt. Das heißt, als ich vor 12 Jahren...
das ist nicht so viel.
Als ich vor 12 Jahren,
genau,
ist das sehr wenig gewesen. Als ich vor 12 Jahren dann anfing, habe ich gesagt, wir müssen dieses Thema Transfererlöse als wichtige finanzielle und stabile Säule in diesem Verein mit etablieren. Das heißt ja aber nicht, ich scoute ja nicht, sondern du brauchst die Menschen. Da waren Rashid Assouzi dabei, da ist jetzt Andreas Bornemann dabei und diese ganze Liste, die dort stand, sind natürlich Spieler, teilweise nur Leihspieler, für die wir keinen Transfererlös dann erzielen konnten, die uns aber in der Qualität geholfen haben, dann eine Liga zu halten in der 2. Liga auch mal, weil wir kamen ja auch aus dem Abstiegskampf 2. Liga, das darf man nicht vergessen. Und Andreas Bornemann und Rashid Assouzi haben dann eben auch Spieler geholt, die uns dann geholfen haben, in der 2. Liga zu bleiben. Und jetzt ist es eben so, und Rupert hat es angesprochen, wir haben teilweise Spieler, die sind seit einem Jahr da, haben kaum Spielzeit, entwickeln sich aber im Training so weiter, dass wir gar keine Angst mehr haben und keine Sorge, sie reinzuwerfen, auch in der 1. Liga, ja. Und sie entwickeln sich weiter. Und natürlich haben wir auch Widerstände und das ist auch unser Thema. Wir wollen gegen jeden Widerstand vorgehen. Und wir haben natürlich auch mal Verletzungen jetzt auf der linken Innenverteidigerposition, wo wir immer mal gucken müssen, wen werfen wir da rein. Und das sind eben Themen. Und Louis Oppi, den wir aus der 3. Liga holen, den wir dann sozusagen auch zu einem Erstligaspieler entwickeln wollen. Das macht er in erster Linie selbst, aber mit dem Trainer zusammen und dem Trainerteam. Ja. Und Andreas Bornemann und Alexander Blessin, es macht einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten.
Und es hat sich nicht nur geändert, dass ihr Transfereinnahmen generiert, sondern ihr habt auch Transferausgaben. Mittlerweile zahlt ihr auch Millionensummen für Stürmer aus Magdeburg also 4 Millionen für Cars. Also da, auch da tut sich was, hat sicherlich auch mit den wachsenden Umsatzzahlen zu tun. Wir haben mal eine Liste zusammengestellt, wo ihr da steht. Da seid ihr immer noch ein kleines Licht in der Bundesliga mit knapp 100 Millionen. Wenn man, der FC Bayern hat 10-mal so viel, also ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Aber die Entwicklung ist ja deutlich. Wo ist da sozusagen die Decke erreicht und wo kommt weiteres Wachstum her, was ihr wahrscheinlich brauchen werdet, um weiter in der Liga bleiben zu können?
Das ist die große strategische Herausforderung, weil die gläserne Decken, egal ob es in Mainz, Augsburg, St. Pauli und ähnlichen Standorten sind, ist ja im Gegensatz zum HSV, weil Mario das ja ansprach, natürlich ist der HSV der größere Verein. Unsere gläserne Decke ist zum Beispiel eine Stadionkapazität. Das heißt, bei 30.000 Menschen, die immer kommen, also ist ja toll.
Aber ihr könntet auch 60.000.
Aber ja, wir könnten auch 45.000, 50.000 immer gut Eintritt gewähren. Und das sind eben so Probleme oder Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Wie können wir denn ein Stadion mitten in einer Stadt überhaupt entwickeln? Können wir da mit der Stadt Lösungen finden? Können wir die Infrastruktur? Wir haben wirklich ein Problem.
Ist die Stadt denn da hilfreich oder schaut die Stadt mehr auf den HSV?
Nein, die Stadt ist hilfreich und die Stadt muss auch nach Gleichbehandlungsgrundsätzen agieren. Da bemühen sie sich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe ein neues Wort in der Politik kennengelernt. Aha. Die Bemühungsakzeptanz ist da.
Oh.
Und ich hoffe.
Sei mindestens 3 Euro wert, weil es so sperrig ist.
Okay, aber ich hoffe, dass es deutlich darüber hinausgeht und wir auch Lösungen finden, weil als Beispiel unsere U19, U17, Stichwort auch, wenn wir nachher Nachwuchs drüber sprechen, haben Probleme, einen Standort zu finden, wo wir überhaupt Bundesliga Nachwuchs spielen können. Und das liegt ja nicht daran, dass wir nicht gegebenenfalls investieren könnten. Es liegt einfach daran, dass in einer Stadt wie Hamburg Flächen viel zu wenig vorhanden sind. Und deshalb ist auch Investition in Sportinfrastruktur insgesamt in einer Stadt wie Hamburg absolut notwendig. Dabei ist die Stadt hilfreich. Mhm. Wir wollen das Trainingsgelände jetzt ausbauen. Das ist dann auch wieder ein Thema. Ja. 20 Millionen. Wenn du das Stadion anfassen willst, dann bist du bei wahrscheinlich Richtung 150 Millionen oder ähnliches. Und das musst du erstmal erwirtschaften als ein Club, der dann noch versucht, so Spieler für uns zu gewinnen, die hoffentlich in der ersten Liga bestehen können.
Und dann
die Ambition haben wir.
Irgendwann auch mal dahin kommt, dass Spieler bleiben können, dass man nicht verkaufen muss, dass man auch Trainer vielleicht nicht abgeben muss, wie Hürzeler. Auch Alexander Blessin hatte sicher Angebote jetzt im Sommer und wird wieder welche haben. Also das ist nicht so einfach, ne?
Nein, das war von ihm aber auch ein starkes Statement. Also RB Leipzig hat sich, glaube ich, nicht so wirklich stark mit ihm beschäftigt, wie es mitunter kolportiert worden ist. Da war er wahrscheinlich einer auf den hinteren Plätzen der Liste. Wolfsburg, da gab es sicherlich schon etwas intensivere Flirts, aber gar nicht mit Alexander Blessin direkt, sondern er hat sich ja recht frühzeitig dafür entschieden, beim FC St. Pauli zu bleiben, auch mit diesem ganz witzigen Foto, das er da auf Instagram gepostet hat, im St. Pauli-Trikot. Also ich glaube, außer vielleicht Stuttgart als Heimatverein, wäre jetzt für ihn in diesem Sommer nichts Spannendes drin gewesen. Wenn ihr ihm über den kommenden Sommer hinaus eine gute Perspektive stellen könnt in Richtung, wir entwickeln uns noch weiter in vielleicht einstellige Tabellenregionen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch dann noch eine Chance gibt, ihn ein drittes Jahr zu behalten.
Ich glaube, es ist die Atmosphäre und auch die gute Zusammenarbeit der Gremien bei uns. Wir sind uns einig, wir sind ruhig. Bei uns kommen Transfers teilweise nur durch geleakte E-Mails irgendwie raus, durch ein geschlossenes Fenster fotografiert. Wir sind ein sehr ruhiges, vernünftiges Umfeld und das ist auch etwas, wo wir eigentlich hervorragende Leute, die für andere Vereine vielleicht interessant sein können, wie Andreas Bornemann und Alexander Blessin, auch halten können, weil wir in den Gremien auch so stabil, kontinuierlich und ruhig arbeiten. Und das ist, anders hast du keine Chance, wenn alle da mitreden, wenn alle sozusagen sich zerfleischen. Gegenseitig haben wir auch einige Standorte, wo es das gibt. Und da hältst du die Liga auf gar keinen Fall. Du musst diese interne Stabilität haben.
Und dann schauen wir, wo der Weg hinführt, ob der in der ersten Liga dauerhaft bleibt. Also wenn ich das so richtig gedeutet habe, trauen es eigentlich alle dem FC St. Pauli zu, auch diese Saison die Klasse zu halten. Wir kommen, Katharina, zu einem Ausblick auf ein heutiges Spiel, etwas andere Art.
Wir verbinden heute so ein bisschen zwei Dinge, die, ich sag mal, kleine und große Männer, kleine und große Frauen ebenso gerne haben. Fußball und die Carrera-Bahn. Die kennen Sie doch alle, oder? Wir haben jetzt keine Bahn hier, aber wir haben Carrera-Autos da. Und das sind Frank und Sascha Neuwald, die beide übrigens das Ganze professionell machen. Was das genau bedeutet, das muss ich jetzt mal selbst nachfragen, denn ich weiß das gar nicht so genau. Sascha, was genau heißt es, professioneller Carrera-Driver zu sein?
Das heißt, dass man wie im Motorsport immer alles geben muss bei jedem Rennen und hoffentlich am Ende gewinnt.
Ist die Formulierung denn richtig? Carrera Driver? Nein, wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, Slot Racer sagen wir immer.
Okay, alles klar. So, und wir simulieren jetzt, das hat ja Flo gerade schon angerissen, das heutige Sonntagsspiel zwischen Leverkusen und Gladbach. Du übernimmst Gladbach, richtig?
Okay.
Sascha, alles klar. Gut, was müssen wir noch wissen? Wie läuft das Ganze? Wie gewinnt man, Sascha? Ihr habt gesagt, Frank, Entschuldigung.
Ja.
Drei Tore?
Drei Tore.
Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los, gucken euch zu, wie das Ganze funktioniert und schauen da drauf und werden dann nach der Unterbrechung gleich natürlich auch noch das Ergebnis nachliefern, denn die beiden, die legen jetzt hier los und werden, wie gesagt, dieses Spiel schon mal simulieren. Gerne starten, ihr dürft schon anfangen. Müssen wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Okay, also das war schon mal ein Tor. Das ging schnell. Gladbach führt. So, muss auch alles ordentlich laufen, wieder zum Anstoßpunkt. So, genau. Also, wir gucken hier noch gespannt drauf. Wir liefern gleich das Ergebnis, wie gesagt, nach. Werden das dann hier im Doppelpass besprechen und wie gesagt schon mal das simulierte Spiel zwischen Leverkusen und Gladbach so ein bisschen vorempfinden. Und dann geht es unter anderem auch gleich nochmal zu unseren Talenten in Deutschland, die wir haben. Wir kümmern uns um die. Wir kümmern uns auch nochmal um das erste HSV-Bundesligator seit 2018. Also es gibt viel zu besprechen und Sandro Wagner wird auch noch ein Thema sein. Also bis gleich.
Willkommen zurück im Airport Hilton in München. Der Doppelpass geht in die nächste Runde, aber natürlich nicht ohne den letzten Akkord abzuwarten von Hajo, von Adeln und Band und nachzuliefern, wie unser simuliertes Carrera-Autoball-Match ausgegangen ist. Hier der entscheidende Treffer. 3:1 gewinnt Sascha also für Gladbach, meine Damen und Herren. Und dieses Spiel gibt es ja heute, Leverkusen gegen Gladbach. Das Duell zweier Mannschaften, die früh den Trainer gewechselt haben. Mario bei Gladbach. Setzt man erstmal auf Eugen Polanski? Soll man da ganz auf die Karte setzen, deiner Meinung nach? Oder müssen Sie irgendwie einen Erfahrenen holen, um ja, diese Saison noch zu drehen und drin zu bleiben, vielleicht auch nach oben zu kommen, wie Sie sich das ja immer erwünschen in Gladbach?
Naja, das ist ja immer schwierig. Ne? Ich meine, gibt es jetzt einem Trainer die Chance auf zwei Spiele? Was machst du, wenn er zwei Spiele gewinnt? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, danach wir suchen einen neuen. Verliert er beide Spiele, dann ist es einfach, dann musst du einen neuen holen. Ich glaube, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist immer schwierig auch für einen Verein, die Entscheidung zu treffen. So, jetzt holen wir Polanski für zwei Spiele. Aber was machst du, wenn er so deutlich gewinnt, wenn du eine Steigerung...
Und Sie haben jetzt Leverkusen, glaubt dann Frankfurt, Freiburg. Also
ja, aber verlieren die automatisch jetzt?
Haben die nein, schon aber verloren. Ich sage genau.
Es kann ja auch, wie es ja oftmals auch in der Bundesliga ist, ein Trainerwechsel bewirkt ja manchmal auch was in einer Mannschaft. Es kann ja theoretisch passieren, dass die Gladbacher heute in Leverkusen gewinnen. Und was machst du dann? Aber kannst auch gewinnen und kannst nächste Woche wieder zu Hause verlieren. Also das ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube trotz allem, dass Gladbach sowieso eine ganz schwierige Saison hat.
Wir werden uns das heute Nachmittag natürlich anschauen und gucken mal, wie Eugen Polanski sich da schlägt. Er kommt ja von der U23 und damit kommen wir eigentlich zu dem Thema, was wir hier gerne noch besprechen wollten, weil in letzter Zeit so die alarmierenden Äußerungen zugenommen haben. Aki Watzke hat gesagt, wir haben nicht so viele Talente wie in England. Julian Nagelsmann hat sich geäußert, Krösche hat sich geäußert und viele mehr, die sagen, oh, wir müssen da echt aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, was unsere Talente angeht. Philipp Strube.
Es gibt sie schon, deutsche Talente in der Bundesliga. Doch es sind wenige und die meisten bekommen nicht genügend Einsatzminuten. Ein Sportvorstand schlägt Alarm.
Wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen die Entwicklung verschlafen. Wir haben unseren deutschen Talenten wenig Möglichkeiten gegeben. Vielleicht hatten wir auch nicht die Qualität, auch in der Ausbildung.
Im Vergleich zu den Top-Ligen gibt die Bundesliga keine gute Figur ab. Knapp 5% der Gesamtspielzeit gingen in der vergangenen Saison an einheimische U21-Spieler. Bei den Teams in der Liga A waren es beispielsweise 11%. Dieser Trend ist besorgniserregend, vor allem für Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Ja, wir haben natürlich in Deutschland einige Positionen, die nicht super gut besetzt sind. Wir haben keine riesen Auswahl an Stürmern, wir haben keine riesen Auswahl an Außenverteidiger, wir haben auch keine riesen Auswahl an so Holding Sixern.
Während andere Nationen längst von ihrer guten Nachwuchsarbeit profitieren, hat Deutschland Nachholbedarf. Es fehlt an einer gezielten Förderung, es fehlt an Spezialisten.
Ich glaube, die Lösung ist einmal, dass wir natürlich auch in der Ausbildung besser werden, dass wir in der Ausbildung mehr den Fokus auch darauf legen, zu individualisieren, immer mehr auch den Fokus darauf legen, individuelle Qualität zu entwickeln.
Krösche malt ein ernüchterndes Bild und beklagt akute Versäumnisse in der Ausbildung. Die große Frage ist aber, wie lassen sich gerade jetzt die Strukturen verändern? Und wie bringen wir wieder Spezialisten hervor, und zwar nicht nur auf dem Papier?
Wollen wir hier in der Runde besprechen? Und ich würde Steffen Freund gerne mal zu Beginn reinnehmen, weil du warst U-Trainer beim DFB, U17-Nationalmannschaft. Ist erstmal diese Bestandsaufnahme von Markus Krösche richtig?
Ohne Wenn und aber das war auch schon vor 10 Jahren so. Also ich bin ein bisschen erstaunt, dass man dann irgendwann kommt und der ist jetzt in der Position, das sagen zu dürfen, aber wo ich beim DFB schon gearbeitet habe, gab es ja genau die Spezialisierung, auch das Konzept von Matthias Sammer, dort individuell auf den Positionen einzuordnen und zu fördern. Und da hatten wir schon Außenverteidigerprobleme, Mittelstürmerprobleme. Ich hatte dann selber U16, U17, Jahrgang 94, 96. Da hatte ich tolle Spieler und gleichzeitig ist es trotzdem ja dann schwierig, oben anzukommen und so. Diese Balance erstmal kurz vorweg. Und gleichzeitig bin ich aber dann final natürlich dabei, aber es geht ja nicht darum, wieder neue Jobs zu schaffen und dann wieder noch mal einmal mehr Geld in den Nachwuchs zu stecken, sondern es geht darum, die Besten dorthin zu bringen und lieber ein paar Trainer weniger, aber die spezialisieren, die wissen, was der rechte Verteidiger können muss. Jetzt gehe ich mal ganz tief in den Inhalt. Was muss der Sechser denn können? Ah, da frage ich mal den Freund, der könnte das wissen. Das sind nämlich die Ansätze. Du musst genau sagen, was der Spieler auf der Position spielen muss. Und dann kannst du ja trotzdem entsprechend dem Jahrgang mal eine andere Position spielen. Auch das geht schnell verloren. Und dann final die letzte Aussage, dann gucken wir mal in die Vereine und dann will der U17 oder U19-Trainer aber erfolgreich sein und fängt da schon an, nicht mehr auszubilden, sondern lieber ein Spiel zu gewinnen. Und das ist der wichtigste Ansatz. Erstmal die Ausbildung sehen, den Spieler so gut wie möglich machen, mit klaren Vorgaben inhaltlich. Dann hat er eine Chance, oben anzukommen und hat es dann aber immer noch nicht geschafft.
Wenn wir mal nach Frankreich schauen oder auch nach England, Aki Watzke hat das gesagt, da gibt es viel mehr Talente, offensichtlich 17, 18, 19. Das kann ja nicht daran liegen, dass wir per se die Talente nicht haben, sondern es muss ja irgendwo da verborgen sein, wie wir die von Beginn, wenn sie anfangen zu kicken, da hochentwickeln. Mario, was beobachtest du da an Fehlern, die passieren? Was ist deine Analyse?
Na, ich sage das ja schon seit Jahren, ne? Das Nachwuchsleistungszentrum kostet jeden Verein viel Geld und es passiert nichts. Es passiert in 2, 3 Vereinen in Deutschland, so wie in Freiburg, da kommt jedes Jahr der eine oder andere Spieler raus. Ich glaube einfach, dass wir ein großes Problem haben in Deutschland und ich kenne das von vielen Bekannten, die auch Spieler haben in Bundesliga-Vereinen, im Bundesliga-Nachwuchs. Da gibt es Trainingseinheiten, dann macht ein Spieler mal etwas anderes, wie das, was der Trainer vorgibt. Und dann kriegt der Spieler eine gelbe Karte und kriegt gleichzeitig gesagt, wenn du das noch einmal anders machst, fliegst du hier raus. Also du bringst der Spieler, zwängst du in ein Korsett rein, das der Spieler vielleicht gar nicht so will. Es gibt ja keine individuellen Spieler mehr. Es gibt
wenig,
nur noch,
ja?
Es gibt nur noch in den Nachwuchsleistungszentren sind die Trainer, die sagen, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Es traut sich ja keiner mehr von den Jugendlichen, mal irgendetwas anderes zu machen, weil du die Gefahr oder dich der Gefahr aussetzt, aus dem Nachwuchsleistungszentrum rauszufliegen. Ich kann nur immer wieder wiederholen, geh mal raus aus dem Nachwuchsleistungszentrum, weil du holst einen 13-Jährigen, der darf dann 5 Jahre da mitspielen, ist er nicht gut genug, fliegt da raus, kann er wieder nach Hause gehen. Fahr doch mal wieder aufs Dorf. Ich bin auf ganz vielen Plätzen unterwegs, weil mein Sohn auch irgendwo im kleinen Dorf spielt. Da gibt es auch genügend Talente, was man früher gemacht hat. Früher hat man den ganzen, heute setzen sie vor den Bildschirm und gucken, kriegen sie Videos zugeschickt, da werden die besten Sequenzen, oh ja, den müssen wir holen. Aber auf unseren Dörfern, auf unseren kleinen Vereinen, der wird gar nicht mehr so hingeguckt. Und ich glaube, lass doch die Jungs mal laufen. Lass sie einfach mal wieder laufen.
Aber nicht nur das. Ich glaube, Mario hat einen ganz richtigen Punkt gesagt. Wir schreien ja auch immer danach, wir brauchen mehr Typen. Wir wollen mehr Individualität, wir brauchen mehr individuelle Klasse, aber gleichzeitig haben wir nicht den Mut, das zuzulassen. Genau. Und generell haben wir in Deutschland auch das Problem, dass wir immer alles langsam, bürokratisch, diplomatisch lösen wollen.
Die Veränderung ist nicht unser größtes Gut. Ja?
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht so ungefähr.
Ah,
ist ja gut, ich habe noch kein Geld eingeworfen.
Ich mache das für dich.
Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man auch, wenn man gute Talente hat, traut man sich oftmals auch nicht, die ins kalte Wasser zu schmeißen. Lass die doch spielen, lass die zocken und gesteht ihnen auch Fehler zu. Weil auch dadurch entwickelst du natürlich Spieler. Wenn wir von NLZ-Zeit an versuchen, die Spieler in Korsetts zu zwingen, Fehler zu unterbinden, dann lernen die auch nicht dazu und können sich auch nicht so entfalten und entwickeln, wie es vielleicht ihre Stärken möglich machen würden.
Also wir müssen natürlich schon sagen, Hannes Wolf und seine Crew haben da eine ganze Menge aufgesetzt jetzt mit Foligno. Ja. Ja. Bestimmte Dinge, um eben individuelle Fähigkeiten zu fördern. Also da ist schon was passiert. Ja. Das wird natürlich, bis das dann mal erfolgezeitig noch eine Generation dauern oder 10 Jahre dauern. Was ist denn an dieser Analyse NLZ? Weil auch beim FC St. Pauli ist es ja nicht so, dass jedes Jahr irgendwie 2 Spieler aus dem NLZ es wirklich schaffen in die erste Mannschaft.
Also erstmal das, was wir sagen, ist ja auf der einen Seite, wir brauchen mehr Individualität und pressen aber relativ viel in Rahmen. Jetzt muss man sagen, Hannes Wolf hat genau das aufgebrochen. Ja. Aber was tun wir, vermeintlichen Expertinnen, Medien und so weiter? Wir hauen auf Hannes Wolf drauf die ganze Zeit und sagen, oh, das ist jetzt kein Leistungsgedanke mehr.
Ich teile das nicht.
Das war eine Debatte, die Deutschland ein halbes Jahr beschäftigt
hat. Ja, Tabelle
und
abgeschafft.
Es ist etwas, wo wir aufhören müssen, immer nur richtig und falsch, schwarz und weiß zu sehen. Da setzen sich Leute über Jahre zusammen und entwickeln etwas, weil sie sagen, wir müssen etwas anderes machen. Und es ist auch erstmal richtig, die Spieler ins Spielen kommen zu lassen. Die Spezialisierung, die du ansprichst, Steffen, ist
eine...
Da sind wir
auch in der Spitze. Das muss
genau,
ein bisschen
das ist dann
die Spitze. Wir haben ja die Spitze DFB und Nachwuchsleistungszentren. Mario hat ja richtigerweise auch den Breitensport. Da fängt das doch an.
Genau.
So habe ich doch auch angefangen.
Und in der Spitze
diese Balance hinzubekommen.
Ne? Machst du dann die Spezialisierung, ist auch richtig. Und was tut zum Beispiel ein Verein... Jetzt ja, wir sind wieder ein bisschen anders. Bei uns heißt das Konzept Revolution. Bei uns sind Berater nicht zum Beispiel auf dem Gelände und in Gesprächen erwünscht. Also das haben wir auch klar geäußert. Aber wir sprechen also nur, das gehört dazu.
Du kannst jetzt
wir
nicht die mangelnden Talente den Beratern
langsam,
in die Schuhe
langsam. Es gehört dazu, Verantwortungsübernahme auch der Spieler und der Eltern. Wir sprechen nicht mehr mit Dritten über ein Talent, sondern wir sprechen direkt mit den Menschen und mit den Betroffenen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nämlich auch in NLZs die Spieler und die Jungs und Mädchen, die sozusagen groß werden wollen, wieder Verantwortung auch für, denen wird ganz viel sozusagen gegeben und abgenommen. Das ist teilweise zu früh. Ja. Und wir müssen in diese Ausbildung reingehen, dass wir in Menschen investieren. Und das heißt auch, sie müssen sie sozialpädagogisch mitnehmen, wir müssen sie mit der Schule mitnehmen und wir müssen sie kicken lassen. Und warum beim FC St. Pauli am Ende zu wenige Talente oben landen, ist ganz einfach. Weil um eine Klasse wie in der Bundesliga, die Bundesliga halten zu können, wir sind fest betonierter Zweitligist über Jahrzehnte gewesen, ist der Sprung aus der U17, U19 in die erste Liga zu hoch. Genauso wie beim FC Bayern direkt, du musst Erster werden und du musst Champions League werden, das wird nicht einfacher. Und wie kriegst du das sozusagen hin? Und dann haben wir die Konzepte, das möchte ich sagen, das Thema, brauchen wir eine U21-Match-Liga? Das ist eine Diskussion, die müssen wir ehrlich führen. Und ich finde, die wird in DFL, DFB sehr sinnhaft diskutiert. Der zweite Punkt, auch das wird diskutiert. Wir haben ein Zertifizierungsverfahren gehabt. Jetzt kann man lange wieder reden, ist viel zu formal, war vielleicht zu statisch. Aber trotzdem, dass sich die NLZs ein paar Qualitätspunkte überprüfbar machen, ist vielleicht etwas, was wir auch wieder mal diskutieren sollten und wird in DFL und DFB auch diskutiert.
Sprechen wir gleich nach 89 Sekunden unter anderem auch darüber, dass die DFL ja honoriert, wenn Vereine in der ersten und zweiten Liga Spieler unter 23 Jahre einsetzen. Und ob das einen Effekt hat, werden wir auch gleich besprechen. Kurzen Moment Geduld, die Diskussion wird weiter Fahrt aufnehmen, bin ich sehr sicher, weil es uns allen irgendwie auf der Seele brennt und weil wir uns alle natürlich wünschen, dass wir hier ein Füllhorn an Talent haben und uns keine Sorgen zum Beispiel um die nächste Fußball-WM machen müssen. Kurzen Moment Geduld, dann geht's gleich weiter. Da sind wir schon wieder bei uns hier in der Runde, mitten im Nachwuchsthema. Und es ist schon mal angesprochen worden, eine U21-Liga. Und da gibt es durchaus prominente Fürsprecher, Katharina.
Der Head of Global Soccer von RB Leipzig, also Jürgen Klopp, der spricht sich nämlich für eine solche U21-Liga aus, hat dazu Folgendes gesagt, weil er eben in der Premier League bzw. in England ein Vorbild hat. Da gibt es nämlich die Premier League 2, die eben genau das beinhaltet. Er sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland eine eigene U21-Liga brauchen. Das knüpft ja so ein bisschen da an, wo Uke Göttlich gerade auch aufgehört hat und gesagt hat, dieses Gap ist zu groß. Er sagt nämlich auch, diese 18-, 19-Jährigen, die verlieren, wenn sie in der dritten Liga geparkt werden, möglicherweise auch hier und da einfach den Spaß am Fußball, wenn sie gegen 25, 26-jährige robustere Kerle dann eben unterlegen sind und dann möglicherweise sogar komplett aussortiert werden. Er sagt auch weiter übrigens, das schafft einen neuen Spieler und einen neuen Trainermarkt, also hätte gleich mehrere Vorteile.
Interessant, aber natürlich interessant auch, dass Leipzig zum Beispiel gar keine zweite Mannschaft hat. Ja. Kann er dann natürlich auch noch einführen, aber du hast in England gearbeitet, du hast in England gespielt. Diese Junior Premier League oder Premier League 2, gibt es keinen Auf- und Abstieg. Da spielen die U23-Spieler, die U21-Spieler. Macht das Sinn, sozusagen als Zwischenschritt zwischen dem Jugendspieler und dann einem Stammspieler in der Bundesliga oder Premier League-Mannschaft oder aus deiner Sicht nicht?
Jürgen hat das natürlich in Liverpool erlebt und wahrscheinlich auch als Trainer gelebt und hat dann Spieler hochgeholt. Das muss ja auch immer noch der Trainer entscheiden, ob er junge Spieler einsetzt oder nicht. Das ist immer noch ein wichtiger Punkt, weil er eben in der jeweiligen Liga bestehen muss, was Uke sagt. Ich persönlich bin jetzt nicht von dieser Liga, ich habe das ja selber erlebt, ich muss mir dann auch bei Tottenham die U23 angucken, dann waren da, ich sage jetzt mal 100 Leute, davon waren 102 Berater und im Endeffekt schauen alle dann, wo sind die Talente in den jeweiligen Mannschaften und dann werden sie geholt oder nicht geholt und du kriegst eigentlich auch immer nur 1 bis 2 Jahre, um dich durchzusetzen. Aber in einer Liga, die natürlich nicht vergleichbar ist, noch nicht mal mit der dritten Bundesliga oder der Regionalliga, wenn es dann für Vereine um Existenzen geht und du dann mit deiner zweiten Mannschaft, was ich dann gar nicht so schlecht finde, lieber in diesen Ligen spielst. Ob die dann hochspielen müssen und traditionsfeine Vereine rausgedrückt werden durch die zweiten Mannschaften. Ja, aber was wollen wir denn? Wollen wir jungen Spielern eine Chance geben in dem Verein oder nicht? Also dann würde ich eher die zweiten Mannschaften sehen. Und viele merken auch gar nicht so eine schlechte Idee, weil du dann 1, 2 Jahre überbrücken kannst. Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, das wir vergessen. Wir haben ja alle viele Ideen. Aber es ist trotzdem immer nur circa 5 bis 10%, die das schaffen. Das wird sich nie ändern. Egal, du kannst es vielleicht ein bisschen bewegen, aber du musst grundsätzlich inhaltlich top sein. Barcelona macht das top, genau wie du sagst. Aber das kannst du nicht kopieren. Jeder Verein hat sein Nachwuchsleistungszentrum, gibt dafür Millionen aus. Ja. Und da muss der Nachwuchsleiter, die Position, die wird viel wichtiger.
Aber ein der ganz muss wichtiger das vorleben Punkt,
und dann dort aber etwas bewegen.
Ein ganz wichtiger Punkt, der zu England dazugehört, wenn wir über England diskutieren. Dort dürfen Spieler nur 90 Kilometer im Radius um das einzelne Vereinsgelände verpflichtet werden. Das haben wir in Deutschland nicht. Wenn wir über eine U21-Liga oder Ähnliches nachdenken, dann müssen wir auch das System, Stichwort, in den Dörfern junge Leute auch mal wieder rausholen. Dann müssen wir auch sagen, wir verpflichten nicht 300 Kilometer weit oder der FC St. Pauli holt jemanden aus München und München und so weiter, sondern 90 Kilometer ist eine wunderbare Regel oder 100 sind es vielleicht, ich weiß es gar nicht, Meilen natürlich auch in England, aber ich will einfach nur sagen, so eine Einschränkung, da sind wir wieder bei Regularien, ist hilfreich.
Ja, das ist auch in Frankreich, machen sie es ähnlich, da ist es auch so, hat natürlich auch irgendwie den Sinn, dass die jungen Spieler irgendwo noch das familiäre Umfeld nicht verlassen müssen. La Masia ist vorhin angesprochen worden, Barcelona. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, vor ein paar Wochen mal zu gucken, wer ist da eigentlich verantwortlich, was sind das für Trainer. Ich kannte da keinen Namen, da sind keine Ex-Spieler, das sind also Möglicherweise schon, aber das sind Fachleute für Jugendfußball. Ist das vielleicht ein Fehler bei uns, dass wir vielen, sagen wir mal, verdienten Profis, Trainern, die gar nicht so viel Jugenderfahrung haben, sagen, mach du mal unser Nachwuchsleistungszentrum?
Absolut. Und ich finde auch, dass ja da in der Arbeit mit Jugendlichen oder mit jungen Spielern noch viel mehr dazu gehört, als in dem Sinne, ohne das despektierlich zu meinen, nur Ex-Profi zu sein. Klar habe ich dann die Sicht darauf, wie entwickelt sich ein Spieler, den würde ich mir aber dann eher als Berater dazu holen und wirklich Spezialisten einstellen, die sich damit befassen und sich darum kümmern und da auch Erfahrung haben. Wenn ich jetzt der DFB oder die DFL wäre, ich würde alles Geld der Welt in die Hand nehmen, um da aus La Masia einen rauszukaufen und mir den nach Deutschland zu holen, damit er mir seine Insights und seine Perspektiven erklärt, wie die das schaffen. Und bei denen zählt ja auch dieses Argument des Drucks nicht, dass zum Beispiel ein FC Bayern hat, weil das der FC Barcelona gleiche. Hat genau den gleichen Druck. Und Hansi Flick hat den FC Barcelona übernommen mit einer vermeintlichen Jugendmannschaft, so hieß es ja am Anfang der Saison, als er sein Amt übernommen hat. Und wir sehen, der FC Barcelona hätte letztes Jahr die Champions League gewinnen können und vermutlich sind sie dieses Jahr wieder oben mit dabei und sind einer der größten Titelkandidaten auf den Henkelpott, genauso wie Paris Saint-Germain, die übrigens auch mit sehr vielen jungen Spielern, die wurden zwar gekauft, aber sehr vielen jungen Spielern auch arbeitet. Und deswegen, glaube ich, läuft da einfach in der Arbeit, was dieses Thema Jugendfußball oder NLZ in Deutschland betrifft, einiges schief. Weil das Argument Druck alleine kann nicht zählen. Ich glaube, da kommen einfach sehr viele Faktoren zusammen, die wir aktuell in Deutschland nicht gut bearbeiten.
Also wenn wir nur mehr Geld reingießen ins System, ist noch nicht viel gewonnen, sondern du brauchst wirkliche Fachleute für Jugendfußball auch. Also ich denke das manchmal, wenn irgendwie junge Trainer, die selber keine Kinder haben, die vielleicht nur, also wie, du brauchst ja auch so diese pädagogischen Fähigkeiten, so einfach ist es ja nicht.
Ich glaube einfach, es gibt ja im Fußball mittlerweile so viele Positionen, die gefunden werden für, keine Ahnung, in Kaiserslautern war es mal so ein Teammanager, der hat dann den Vorstandsvorsitzenden die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Ich glaube einfach, jeder Verein sollte mal drüber nachdenken, vielleicht mal wirklich einen Ex-Profi oder einen, der sich vielleicht schwer verletzt hat, der seine Karriere beenden muss, der aber im Fußball auch ein bisschen zu Hause ist, einfach mal so 2, 3 einstellen und nur sagen, fahrt ihr mal rum, geht mal in Deutschland auf die Dörfer, guckt einfach mal ein Spiel an von der D-Jugend, von einem C-Jugendspieler oder wie auch immer.
Aber das passiert ja, Mario, also so ist es ja nicht.
Wo passiert es denn?
Wo? Überall, jeder... Wo? Jeder,
passiert?
Glaubst du, dass 60
Wo?
München, dass Bayern München und 1. FC Nürnberg, dass die hier nicht durch die Gegend fahren? Die holen ja, die versuchen ja, wo sollen die Talente sonst herfinden?
Warte mal, Musiala, wo kommt der nochmal her?
Ja, gut, der ist jetzt in England ausgebildet, der kommt aus Stuttgart. Ja.
Ja, aber wo kommt der her? Wo haben sie den hergekauft?
Ja.
Aus England, oder?
Aus England,
also,
natürlich.
Es geht doch darum, dass wir in Deutschland, es ist doch so, dass du die 12-, 13-Jährigen einkaufst mit der ganzen Familie. Die kommen dann und werden dann ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt. Die Eltern kriegen einen Job.
Es geht um die Regulierung.
Es geht genauso 5 Jahre. Dann ist der Spieler nicht gut genug. Dann heißt es, na, geh mal besser wieder woanders hin, geh mal zurück. Die Familie muss sich einen neuen Job suchen oder wieder nach Hause. So, und das ist doch mal, der Grundsatz ist doch schon mal völlig verkehrt. Lass doch mal einen 13-Jährigen, wie es wir früher gemacht haben. Wir sind früher auch mal auf den Baum geklettert, weil wir den Ball aus dem Baum holen mussten und sind da mal abgerutscht, haben eine Schürfwunde. Wenn die heute eine Schürfwunde haben, dann musst du die ins Krankenhaus bringen, weil die verlieren das Bein. Die haben Angst, sich mal einen Kratzer zu holen. Die sind doch unsere Nachwuchs, in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Die sind doch alle zu verwöhnt. Die kriegen doch alles gemacht. Die kriegen morgens ihr Frühstück, die machen ihre Schule, die gehen auf den Trainingsplatz, die machen ihre Hausaufgaben, ja. Dann machen sie Nachmittagstraining, abends dürfen sie im Playstation-Zimmer, dürfen sie ihr Playstation spielen und dann gehen sie abends schön schlafen. Und das machen sie 5 Jahre. Die werden aus ihrem Freundeskreis ja teilweise auch rausgerissen. Lass die doch mal in ihre Entwicklung. Von 12 bis 16 ist eine schöne Entwicklung. Ne? Dann kommen sie irgendwann mal in den Genuss, meiner Frau einen Kuss zu geben als Beispiel oder was anderes. Und dann gucken wir mal, wo die Reise von so einem jungen Spieler hingeht. Ob das nicht vielleicht schöner ist, mehreren Frauen einen Kuss zu geben oder Fußball zu spielen. Ganz einfach.
Mario weiß ganz kurz.
Also Mario weiß,
ist ja vielleicht ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich will doch nur damit sagen, du holst die jungen Spieler in dein Nachwuchsleistungszentrum und da werden sie einkaserniert. Ganz einfach.
Es ist unterhaltsamer Populismus mit einem Kern Wahrheit. Das ja. ist nee, auf das, jeden
da,
Fall.
Da, der, die Wahrheit, schon, da steckt schon ganz viel Wahrheit drin, das kannst du mir glauben.
Stichwort Musiala. Stichwort Musiala, den man dann aus dem Ausland holt. Oder Deutschland richtet ja generell immer gerne seinen Blick auch ins Ausland und holt dann Talente, aber verpasst es manchmal daher auch, auf seine eigenen zu schauen. Also eines der prominentesten Beispiele, die wir verschlafen haben, für mich ist zum Beispiel Kenan Yildiz,
ja.
der jetzt bei Juve triumphiert. Wie kann es sein, dass ein Kenan Yildiz jetzt bei Juventus spielt und nicht bei uns hier in Deutschland?
Ja, es ist natürlich ja. schon so, dass er damals, als er bei Bayern ausgibte, gab ein paar Probleme interner Art, gab ein Rassismus-Thema und deswegen hat er sich, also das ist, da, also man muss das schon sehr genau differenziert diskutieren.
Das sind
diskutieren.
Ja junge Spieler, ja. die Fehler machen. Und das meine ich mit, man muss diesen jungen Spielern auch Fehler zugestehen. Wenn man sagt, wir wollen junge Talente, wir wollen die spielen lassen, wir wollen die entwickeln, aber gleichzeitig gesteht man jungen Spielern keine Fehler zu.
Ja, das und war auch ja nicht sein Fehler damals, sondern da gab es ein Problem mit ein paar Trainern. Also es gibt, immer, generell, es gibt ja. immer wieder natürlich Spieler, die durchs Netz irgendwie fallen, wo man sich hinterher fragt, ja, warum waren die denn am Campus zum Beispiel beim FC Bayern? Ein Endstiller, dem du noch das Elfmeterschießen beibringen wirst, aber zum Beispiel hat sich dann woanders entwickeln müssen, weil eben der Sprung auch für ihn, für einen sehr hochveranlagten Spieler vom Campus in die erste Mannschaft FC Bayern München zu groß war.
Ja, es gibt natürlich also erstmal viele richtige Punkte und das ist auch ein Thema, da könnten wir wirklich zwei Sendungen machen. Hm. Und ich weiß ja auch, wo ich hergekommen bin, DDR, ein bisschen arm, ein bisschen, da musstest du um alles kämpfen, linke Fuß war aus Holz und trotzdem
ist immer
bin ich
noch.
Nationalspieler, genau. Und trotzdem bin ich Nationalspieler geworden, sind wir beim Mentalitätsthema. Ganz hm. wichtiger Punkt, dass die jungen Spieler in dem Nachwuchsleistungszentrum lernen, auch so haben wir früher gesagt, hört sich blöd an, Gras zu fressen. Das müssen sie dann lernen, weil nämlich der größte Sprung kommt erst. Und jetzt nochmal zurück, gibt es ja mittlerweile immer auch andere Möglichkeiten auszuleihen. Harry Kane, wisst ihr das eigentlich, der wurde viermal ausgeliehen ja, und hat sich immer wieder, immer fünf Monate weg, dann kam er wieder zurück, eine Verletzung und hat dann sich durchgesetzt bei Tottenham. Irgendwann gegen die Top-Stürmer und jetzt ist er der beste Mittelstürmer. Also der war bereit, wirklich hart zu arbeiten an sich und sich durchzusetzen. Das lernst du nur in den Nachwuchsleistungszentrum. Und da sind wir aber dann wieder bei dem Punkt, natürlich fängst du an der Basis an, da musst du die Talente auch holen. Aber jetzt kommt dann wieder der andere Punkt. Da greift auch eben schon das Geschäftssystem. Berater, Spieler, da kann Oke bestimmt gleich ein paar Dinge erzählen. Da kommen ja die Spieler schon gar nicht mehr im Nachwuchsleistungszentrum an, in dem Sinne, um nicht schon vorher so viel Geld zu verdienen, dass sie gar nicht beißen mehr können. Also es gibt einen Kreislauf, der aufgebrochen mhm. werden muss. Und so wie er jetzt funktioniert, glaube ich, ist es eben insgesamt schwierig für jede Person. Aber einen Ansatz hätte ich. Wenn der Nachwuchsleiter diese Top-Qualität hat, und da würde ich mal ansetzen, der Nachwuchsleiter bei Barca, der Boss, der die Trainer dort eben führt, wenn der gut ist, dann kannst du das vielleicht über einen längeren Zeitraum aufbrechen, aber nicht von heute auf morgen, weil auch da sind Strukturen und da sind Leute und Jobs, die ihren Job nicht verlieren wollen.
Aber ein Satz noch würde ich ganz gerne den Uke Göttlich fragen, weil die DFL hat ja so ein Prämienmodell für in Deutschland ausgebildete Spieler ja. U23 für Einsatzminuten ja. in der ersten und zweiten Liga und haben da 24, 25 insgesamt 32 Millionen Euro ausgeschüttet. Also allein diese Zahl zeigt uns ja, was es da für Gedanken gibt. Wie kann man deutsche Vereine dazu bringen, unsere in Deutschland ausgebildeten Talente auch wirklich einzusetzen? Also wir haben mal so eine europäische Liste aufgestellt. Da sieht man, dass der 1. FC Nürnberg letztes Jahr in der zweiten Liga die Mannschaft war, die von allen Deutschen im europäischen Vergleich die jüngste Mannschaft aufs Feld geschickt hat. Hat sicher auch was mit Miro Klose zu tun, der Jugendtrainer auch bei Bayern war. Also da haben wir die Grafik. Da sind französische Vereine besser als wir. Also was könnt ihr da tun, um sozusagen die Bereitschaft diese Spieler auch wirklich einzusetzen, denen in der zweiten, ersten Liga auch Minuten zu geben, die sie brauchen, zu fördern.
Also richtig ist, dass wir unbedingt dieses Thema Bonifizierung von Einsatzminuten U21-Spielern aufrechterhalten und vielleicht auch ausweiten müssen. Und als Sprecher der zweiten Bundesliga ja. im DFL-Präsidium ist es auch eine Aufgabe für uns Zweitligisten, auch wenn ich temporär Erstligist bin, mal zu überlegen, was ist sozusagen der Punkt, wie können wir in der zweiten Bundesliga, ob das dann die Laien sein müssen, die dann auch wieder ein paar Problematiken haben, aber dass wir auch, sage ich mal, auch da Regeln finden, wie viele Spieler müssen wir gegebenenfalls aus den jugendlichen Altern einsetzen, damit sie in diese Leistungsthematik kommen. Aber richtig, da sind Trainer und Sportdirektoren, die natürlich auch um ihre Jobs, die wollen nicht absteigen, die kämpfen um ihre Jobs, die müssen sehen, kann ich jetzt den 20-Jährigen reinwerfen oder nehme ich den 32-Jährigen erfahrenen Bundesliga-Profi, der nochmal einen Vertrag brauchte und den ich in die Achse stecke. Und das ist ein Thema, aber genauso ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir zweite, dritte Liga auch mitdenken müssen und dass wir die gesamte Struktur mitdenken müssen, um sozusagen Talenten Spielzeit zu geben. Und das ist elementar wichtig. Und diese U21-Liga ist ja jetzt nicht nur dafür da zu sagen, beißen, 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 sondern sie ist dafür da, dass sie viel Spielzeit bekommen, weil sie in der dritten Liga oder so oder in der vierten Liga einfach nicht an das Leistungsthema rankommen, sondern ins Kicken kommen. Und weil ihr die Mentalität ansprecht, das ist ja wirklich ein Riesenthema in Deutschland. Mhm. Widerstandsfähigkeit, Mentalität, Führungsqualität. Ich finde, da müssen wir auch aus anderen Sportarten lernen. Guckt euch an, ein Dennis Schröder spielt ein EM-Finale, eigentlich katastrophal. Und dann die letzten 3 Minuten macht's Klick. Ich bin hier der Führungsspieler und ich werde das Ding jetzt drehen. Und dieses ist nicht nur ein rein fußballerisches Thema, das ist ein mentales Thema, wo wir auch von außen Leute bringen.
Genau. Also es wurde schon zu DFB-Zeiten, wo ich dann kleiner U-Trainer war, hat Matthias Sammer dafür gesorgt, die anderen Sportarten mit einzubeziehen. Ja.
Das absolut. Ist schon das länger ist total so. Was die Basketballer vorgemacht haben, ist, was ein Team bedeutet. Und das ist ja immer auch sehr, sehr wichtig im Fußball gewesen, bei allen Erfolgen. Wir könnten stundenlang, du hast es gesagt, über dieses Thema weitersprechen, wird uns auch immer wieder bewegen hier. Wir sprechen gleich noch über Sandro Wagners Start als Bundesliga-Trainer. Begann gut mit einem Sieg, jetzt 3 Niederlagen. Wie schauen wir auf ihn und den FC Augsburg? Wir drücken ihm die Daumen beim Gewinnspiel und sind gleich zurück. Zeit ist wieder verflogen am heutigen Sonntag. Sehr interessante Diskussion, die wir hier geführt haben über die Nachwuchsthemen in Deutschland. Und jetzt werden wir überprüfen, wie sich Uke Göttlich in einer hier bei Sport1 auch sehr wichtigen Sportart, nämlich im Darts, schlägt bei unserem Winamax Checkout.
Ja, die Fallhöhe ist groß bei unserem Winamax-Doppelpass-Checkout. Denn bislang hat es, glaube ich, von unseren Gästen aus der Runde nur Marcel Schäfer geschafft, unseren Zuschauer zu schlagen. Heute übrigens, Michael, schön, dass du da bist.
Danke.
Das passt heute ganz gut, ne? St. Pauli-Fan, der kriegt schon mal einen Applaus. Finde ich auch gut. Er hat gespendet. Und Fanclub dabei. Sehr gut. Vielen Dank dafür schon mal. Gerne. Es geht für unseren Zuschauer immer darum, ein Darts-Set vom Bully Boy zu gewinnen, einen Winamax Bulli in diesem Fall und ein neues Bundesliga-Trikot, wenn er dann gewinnt. Und da hat er vorhin kurz scherzhaft zu mir gesagt, ja, würde ich mir natürlich ein HSV-Trikot wünschen, ne? Nein, war natürlich ein Scherz. Was würde es werden? Was würde es werden?
Natürlich das Heimtrikot vom FC St. Pauli.
Was sollte es anderes sein? Uke, wie sieht's aus mit den Darts-Skills?
Zu selten und ich bin auf jeden Fall nicht mal ein Nachwuchstalent.
Aber ihr macht das, oder beziehungsweise du nicht, hast du mir gerade verraten, aber bei euch da wird das durchaus ein bisschen ernster genommen.
Ja, absolut. Es gibt jeden Tag eine Dartrunde bei uns im Trainer- und Sportdirektorenbüro. Die werfen jeden Tag sozusagen ihren Sieger aus.
Wer ist da richtig gut?
Also die beiden Brudis, Bornemann und Peter Nemeth, die sind da schon ganz gut dabei.
So kommt alles raus hier. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Uke, bitteschön, mit dem ersten Wurf. So, da haben wir eine 4. 20 und eine 1. Oh. Also 25. Michael. Zwölf. 20 und 5. 37. Also, Michael ist schon mal in Führung. Okay, bitteschön. 1. Oh, das ist hier die Doppel-5. Fast, aber auch nur fast. 20 haben wir da. Macht insgesamt 56, 20, oh 20 und die 1. Da sind wir insgesamt bei dir bei 78. So, also dass er Gewinner ist, das haben wir eben schon gewusst, aber die Zahl also haben wir dann auch noch. Herzlichen Glückwunsch dazu, Michael. Ja, und da wissen wir auch schon, wie gesagt, was das neue Bundesliga-Trikot dann wird, was du dir gewünscht hast. Herzlichen Glückwunsch dazu und Oke, vielen Dank. Also bei Andreas Bornemann, da musst du dich wahrscheinlich dann nochmal erklären dazu.
Ja, ja, absolut. ausgewechselt.
Danke dir trotzdem fürs Mitmachen.
Sehr gerne. Dank. Danke sehr.
Dankeschön. Es geht zurück
danke
in die
dir.
Runde.
Danke.
Aber sechsmal die Scheibe getroffen.
Ja, immerhin.
Nicht so schlecht.
Genau.
Gar nicht so schlecht. Und jetzt schauen wir auf den FC Augsburg, der zu Hause gegen Mainz verloren hat. Und ich sag's ehrlich, in der letzten Saison hätten wir vielleicht gesagt, ach, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Aber durch Sandro Wagner rückt der FC Augsburg viel mehr in den Fokus. Und natürlich auch, wenn es nicht so läuft.
Die Leiden des Sandro Wagner, 90 Minuten Dauerfrust. Und nach der dritten Niederlage in Folge steht beim vermeintlichen Trainershootingstar fest, auf den Traumstart folgte der Fehlstart. Kein Team der Bundesliga hat mehr Gegentore kassiert. Der FCA lässt sich sogar 4 Stück zu Hause einschenken, obwohl Mainz 45 Minuten in Unterzahl war. Defensive Stabilität sieht anders aus und die Wagner-Festspiele sind erstmal vorbei. Und der Trainerposten in der ersten Liga ist womöglich doch komplizierter, als Sandro Wagner sich das vorgestellt hat. Und der FCA vielleicht doch nicht so gut, wie Wagner kürzlich noch gemeint hat.
Ich sehe es nicht, dass wir weniger Qualität haben als Bayern. Das sehen Sie vielleicht so, ich sehe das nicht so. Ich sehe mich, sehe auf keiner Position im ganzen Verein uns weniger von der Qualität aufgestellt.
Solche Aussagen fallen Wagner jetzt auf die Füße. Er ist und bleibt eine Type und er hat dafür gesorgt, dass man genauer hinschaut. Auf ihn und auf den FC Augsburg. Wir fragen daher, wie muss man Sandro Wagner nach 4 Spieltagen betrachten?
Wie betrachtest du ihn, Mario?
Ich habe es ja schon vor 14 Tagen in meinem Podcast gesagt. Ich glaube, dass er es völlig übertreibt, dass er sich...
Was denn, genau?
Ja, alles. Ich meine, er hat in Freiburg gewonnen, ja. Heute, glaube ich, wenn sie heute spielen müssten gegen Freiburg, wird es anders aussehen. Ich glaube, dass er überheblich ist, dass er arrogant ist in seiner Außendarstellung. Und es wird ihm auf die Füße fallen. Ich glaube, dass er eine ganz schwierige Saison kriegt. Und ich weiß nicht, ob der FC Augsburg das eine ganze Saison durchhält und auch aushält mit dem Trainer. Er muss mal langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Das ist schön. Er hat seine eigene Meinung. Er hat ja auch letzte Woche gesagt, Lothar und ich waren seine Kindheitsidole. Ich kann trotzdem keine Rücksicht nehmen auf ihn. Er muss sich hinten anstellen und nicht anfangen ganz oben.
Darf ich ein bisschen zur Gegenrede anstimmen?
Aber immer.
Überleg dir genau, was du sagst.
Ja, ich tausche uns nochmal Plätze mit Oke oder so. Das kriegen wir hin. Natürlich war der Satz, dass sie die gleiche Qualität haben wie Bayern, komplett vermessen. Das dürfte ihm auch bewusst sein, zumindest mittlerweile. Andererseits beschweren wir uns immer über langweilige Trainer, die dann die Phrasen dreschen und das Schwein hier füttern. Und dann haben wir mal einen, der auch ein bisschen einen Spruch raushaut und übergießen ihn bei erstbester Gelegenheit mit der größtmöglichen Häme. Und ich finde, vielleicht ist das ganze Verhalten von ihm ja eigentlich auch nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ich finde, aus sportlichen Gründen gibt es mehr als genug Punkte, ihn zu kritisieren. Also die Defensive ist total anfällig. Offensiv haben sie vielleicht ein bisschen was gemacht, haben auch ganz gute Laufwerte und so. Aber sie kriegen die meisten Chancen, kriegen die meisten Gegentore. Aber für mich ist das so ein bisschen tatsächlich so ein Nebenthema, was aufgemacht wird.
Ich würde ihm da ganz gerne widersprechen, weil
für uns... Ihr müsst es gar nicht ankündigen.
Als Journalisten ist es natürlich super, wenn man eine schillernde Figur hat. Wir freuen uns alle darüber, wenn Sandro Wagner so einen Satz raushaut, weil dann haben wir wieder was, worüber wir diskutieren können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eine schon unmittelbar mit dem anderen zusammenhängt, weil Spieler generell das nicht gerne sehen, wenn ein Trainer sich so in den Fokus rückt und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Vor Nimmt allem das nicht ein bisschen Druck vom Spieler?
Nee, gar nicht.
Mourinho hat das jahrelang so gemacht.
Aber, ja, welcher Druck hat der FC Augsburg?
Aber welcher Druck? Genau, der FC Augsburg hat erstens keinen Druck und der FC Augsburg will eigentlich ruhig arbeiten. Klar hat Sandro Wagner es geschafft, dass man über den FC Augsburg redet. Das ist ja was Positives, aber nichtsdestotrotz, vor allem bei Ex-Spielern ist es ja immer die Kunst, dieses Spielerdasein ad acta zu legen und für sich als guten Trainer zu nutzen, aus diesen Erfahrungen zu lernen und das dann zu übertragen. Aber man muss die Grenze ziehen zwischen ich gehöre noch zu den Spielern und ich bin jetzt Trainer. Und ich glaube, das hat er halt noch nicht so gut geschafft. Und Spieler intern sehen das einfach nicht gerne, wenn ein Trainer solche Sprüche raushaut, weil damit machst du dem FC Augsburg dann Druck. Das fliegt dir dann um die Ohren, wenn es nicht so gut läuft. Und die Spieler fragen sich nach jedem Spiel, hey, geht es eigentlich um uns oder geht es um den Trainer?
Klar, und wenn du 4 Tore kriegst zu Hause gegen Mainz, dann fast eine ganze Halbzeit in Überzahl, dann ist es schwer zu argumentieren. Wir machen einen schnellen Exklusivsquad und sind gleich wieder zurück. Da sind wir schon wieder zurück. Du wolltest ganz kurz noch was sagen, musste ich aber wirklich kurz
fassen. Ja, jetzt mache ich natürlich, Katharina, ganz schnell. Er ist natürlich lernender Trainer und das wird er jetzt schnell merken. Ihr habt alle recht in diesen Punkten. Und wenn er das nicht lernt, wenn er nicht runterkommt von dem Punkt, dass ich auch ein Teil dieses Vereins bin, er hat da seinen Weg, aber er macht eben jetzt viele Fehler, weil er jetzt zum ersten Mal in dieser führenden Position als in der Bundesliga auftaucht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level als Unterhaching und Co-Trainer bei Julian Nagelsmann. Und wenn er das hinbekommt, bin ich aber auch positiv. Dann kriegt er insgesamt auch die Kurve als Trainer auf höchstem Niveau.
Jetzt ist Katharina dran. Gut, war's kurz, war gut.
Wollten wir gerne noch zuhören. Wir haben ja unsere Rubrik immer zum Ende unserer Sendung. Neues aus Vancouver. Da müssen wir leider nach dieser Nacht sagen, in der MLS war Thomas Müller heute Nacht gar nicht im Einsatz für seine Whitecaps, weil er Adduktorenprobleme hatte. Wir hoffen also, dass es ihm bald wieder besser geht. Also schöne Grüße nach Vancouver an der Stelle. Aber es gab trotzdem Neues, denn er hatte ja vor kurzem erst nach seinem Dreierpack dort Grüße an Harry Kane gesendet, der wiederum das Ganze jetzt nach seinem Dreierpack aufgegriffen hat.
I wanted to give a little shout out to Thomas Müller. I know you sent me a video last week.
What a great night tonight. We had a big win against Philadelphia. Thanks to my teammate. Obviously, they did a great job to set me up on a hat-trick. And sent also greetings to my former teammates from FC Bayern, especially to Harry Kane. Harry, now I know how you feel with a hat-trick ball. Cheers.
Yeah, here's one back. Let's see how many hat-tricks we can get together. So wishing you all the best for the rest of the season. And yeah, as always, thank you for all the support, guys. And we'll see you all soon.
Komm mal, Vancouver-Trikot.
Guck mal, ein Vancouver-Trikot. Sehr gut. Hervorragend. Mit Thomas Müller hinten drauf. Ne? Einmal umdrehen. Hat er nicht gehört, aber Thomas Müller ist hinten drauf auf jeden Fall auch verewigt. Also ja, sehr, sehr schön. Vor allem, ich finde diesen Akzent von Thomas Müller, ne? Man hört es richtig raus. Das ist dieses...
Typischer Brite.
Genau, typischer Brite. Typisch kanadisch-amerikanisch. Sehr schön. Also, wir wollen einmal noch durch unsere Spenden fliegen. Wir haben heute viel bekommen. Vielen Dank schon mal. Also, die Coffeemaker im Hof haben gespendet. Gockel und Kässpatzen, Freunde Rammingen. Außerdem Herdwanger, SV Benny Weser, Stammtisch Düsselking, Manuel Boschert, Thomas Reinicke. Dankeschön. Der Fanclub Köditzer Land, Fanclub Parklücke Wilhelmshaven, Gröner, Markus Andi und Mario vom SC Göckinger, Jürgen Bloßfeld, der SV Kirchdorf, 111er Abteilung Fußball, VV Rackelhahn, 1744 e.V., Dankeschön, Frank Görke, WGTC 1993, der FC Meier Rolf, FC Herzfeld 03, Dankeschön und Michi und Schindy, da sind 600 Euro zusammengekommen, vielen Dank, die gehen ins Phrasenschwein. Und dann hatten wir zu Beginn unserer Sendung noch die Frage der Woche gestellt, wie finden Sie die langen Nachspielzeiten in der Bundesliga eigentlich? Also ein Thema, das durchaus für Diskussionen sorgt und auch polarisiert, was zumindest unsere Online-Befragung vermuten lässt. Es sagen 62%, das nervt nur und nur 38% von Ihnen sagen, es bringt mehr Spannung bis zum Schluss. Also hören wir mal rein, wie das am Dopaphon so verteilt ist.
Der DFB sollte es doch machen wie beim Hallenhandball. Dazu braucht es einen Zeitnehmer und eine Anzeige auf dem Videowürfel. Sobald eine Unterbrechung da ist, stoppen. Sobald es weitergeht, Zeit wieder laufen lassen.
Ja, ich finde die langen Nachspielzeiten völlig in Ordnung, weil einfach viele das dann auch als taktisches Mittel innerhalb des Spieles benutzt haben, um Zeit zu schinden. Und von daher finde ich das absolut in Ordnung.
Ja, also ich finde, man sollte die Nettospielzeit einführen von 2x30 Minuten, genauso wie beim Handball. Da der Ball sowieso nur 25 bis 27 Minuten durchschnittlich im Spiel ist, könnte man sich dann die Nachspielzeit sparen.
Dass es Nachspielzeiten für Unterbrechungen gibt, ist durchaus nachzuvollziehen, aber so wie es jetzt läuft, wirkt es teilweise willkürlich.
Das also Ausschnitte Ihrer Meinung zu Hause. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Teilnahme beim Dopafon und danke euch allen für die angeregte Diskussion. Wir wollen noch nachtragen, wie Drake aussah, damit wir das nochmal zeigen. Das ist also der Mode- und Musikgeschmack von Uke Göttlich, haben wir da gesehen auf der Wiesn. Und wir haben es geschafft, kein HSV-Tor zu zeigen, obwohl sie das erste Tor geschossen haben in der Bundesliga und ihren ersten Sieg geholt haben. Dankeschön für den Besuch, euch allen. Schönen Sonntag noch in Bundesliga pur. Jetzt nochmal nächste Woche wieder ein Doppelpass. Timo Hardung von Eintracht Frankfurt ist unter anderem unser Gast. Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, darf mit mir anstoßen. Willst du? Prost.